Der Goiner holt den Spielplatz als Dreh.
Ruhiger Ball, emotional, Zweikampf.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Vielen Dank wieder fürs Reinhören heute bei unserem Buddy-Podcast 2x20 netto. Mit mir wieder am Mikrofon, dem Futsal-Economisten Daniel Weimar. Und auf der anderen Seite heute unser Sebastian Rauch aus Bielefeld, aber wohnhaft ja nicht in Bielefeld. Hi Sebastian.
Hi Daniel. Du bist der Futsal-Economist. Ich bin, ja. Wer bin ich nochmal? Der Futsal-Philosoph oder ja, Soziologe? Ja, ich mache einfach irgendwas. Das passt schon. Hauptsache Futsal.
Ich finde dich jetzt immer als Futsal-Philosophen an. Ist okay.
Wie du möchtest.
Hast auch einen Titel?
Titel, ja. Um Titel geht's mir nicht.
Aber trotzdem, ja.
Sportliche Titel vielleicht.
Ja, aber wir haben heute, glaube ich, viel vor. Denn wir möchten ja sehr, sehr, sehr gerne über unser Medienrechtsskandal oder ja, ist, wir wissen nicht, ob es ein Skandal wird, aber den Vorfall unseres Analysevideos ja sehr ausführlich mal sprechen über Medienrechte, den DFB und die zukünftige Futsal-Bundesliga aus diesem Fall heraus. Ja. Von daher habe ich überlegt, ob wir das 2x20 Netto-Konzept mit der Halbzeithupe für heute mal aufheben, wenn wir sowieso nur einen Block an Themen haben.
Ja, das wird heute ohne Halbzeitpause durchgezogen hier wahrscheinlich.
Ja, okay, gut.
40 Minuten netto. Und du hast gerade schon Skandal angesprochen. Vielleicht ist es auch nur ein Missverständnis. Das müssen wir auch sagen, ne? Skandal oder Missverständnis.
Ja, richtig. Ja, absolut. Ja,
also von daher, und das können wir heute vielleicht mal reflektieren. Und
wird auf jeden Fall spannend. Ich bin ja schon wieder zu voreingenommen, richtig. Hast du mich gut gebremst, dass wir das gleich...
Christian ist hier im Geiste dabei, der hat doch gesagt, bitte nicht nur DFB-Bashing hier, bitte nicht.
Ja, richtig, machen wir auch nicht. Es geht ja eher um eine Analyse, objektiv.
Ja, genau, wir sind ja alles Wissenschaftler.
Dann würde ich starten, damit wir den großen Themenblock auch noch genug haben, mit den News der letzten 2 Wochen. Ja, aufgrund von eben Corona, Sperrungen, jetzt hat auch der Verband in Westfalen und in Niederrhein stand heute Freitagabend den Spielbetrieb gesperrt. Bis Ende Januar. Ja, haben wir noch eine lange Durststrecke. Ob man trainieren kann, hängt ja von den Kommunen ab. Das wissen wir auch noch nicht. Aber unabhängig von diesem Thema gab es so ein paar News, die ganz interessant waren. Zum einen hast du den Brief gelesen des kleinen Jungen gepostet über futsalplanet.com, der eben an den Fußballverband in Großbritannien oder in England schreibt und sich so warmherzig und toll. Ja, please save Futsal steht unter dem Brief. Ja. Dear Jaden, wie war das? Was sagst du zu solchen Briefen?
Oh Gott.
Er ist eigentlich noch 4 Jahre alt.
Ja, 4 Jahre.
Nee, stopp. Er hat vor 4 Jahren angefangen mit Fußballspielen.
Ah, okay. Aber 4 Jahre und dieser Brief, dann wäre ja schon alles klar. Nein, aber irgendwie hat mich das an diesen Brief an Jürgen Klopp erinnert, vor einem Jahr, von so einem kleinen Jungen, der dann hier seinen Traum, Fußball, irgend sowas. Ich glaube, da im englischsprachigen Raum ist das irgendwie so dann jetzt übergeschwappt. Aus meiner Sicht, pädagogisch finde ich das echt grenzwertig. Weil wir wissen ja nicht mal, hat das jetzt wirklich das Kind geschrieben oder so ein Kind wird dann vielleicht auch von irgendjemand dazu instrumentalisiert, das muss man auch sagen. Und das würde ich auf jeden Fall da würde ich das auch mit einordnen wollen, dass man auch immer davon ausgehen kann, dass sowas natürlich medial zu instrumentalisiert wird.
Also meinst du, Doug Reed hat den einfach vorgeschrieben und hat seinen Sohn dann...
Nein, es kann auch sein, dass das Kind den geschrieben hat, aber dass man dann halt so eine große Show rausmacht, das ist, finde ich, dazu sollten Kinder jetzt nicht herhalten müssen. Also als Pädagoge sehe ich das sehr grenzwertig an, ist aber natürlich für junge Spieler und Kinder und Jugendliche natürlich eine Katastrophe, dass in England das so abgeht da im Futsal, dass es so wirklich da runtergebrochen, abgebrochen, weggeschmissen oder wie auch immer, dass man das bezeichnen will. Das finde ich ist eine Katastrophe, vor allem für Kinder und Jugendliche. Das wissen wir doch alle. Aber dann so explizit einen Brief zu nehmen, um da wieder so ein bisschen zu
Ja auch gut, aber er ist 11, also er könnte es schon selber. gewollt ja, haben. Die Schrift ist schon sehr deutlich. Also
ich finde, das ist dann immer so, es ist ethisch fragwürdig, als Pädagoge sowas zu machen. Es war aber sicherlich kein Pädagoge dahinter. Von daher, als Pädagoge sage ich, rein fachlich ist das ein No-Go, sowas zu machen. Aber für mediale Präsenz und auch Aufmerksamkeit, Kinder ziehen. Hier, Alligator hat doch so einen Song. Kinder heißt der, glaube ich. Hört euch den mal an, dann wisst ihr, was ich meine damit.
Ja, gut, dann schneiden wir oben den Brief ab und lassen einfach nur unten Please Save Futsal stehen.
So, das ja, ist auch sehr schön geschrieben. Die Botschaft, ich glaube, die ist ja nicht nur ein Kinderwunsch, das ist auch von unserer Wunsch, ne, die da gesendet
wird. Ja, absolut. Ich meine, ja. Doug Reed ist ja dann nochmal aufgetreten, sogar beim BBC News. Heute das Video auch ganz stark nochmal über die Probleme des englischen Fußballs, Futsals gesprochen. Auch der Podcast übrigens kann ich auch empfehlen, falls du den schon angehört hast, von Keith Tother mit Doug Reed. Und dort spricht Doug Reed sehr, sehr ausführlich, warum alles so gekommen ist, auch was die Nationalspieler gerade machen.
Ja. Ja.
Dass sie da völlig im Raum stehen und dass auch Max Kilman von Wolverhampton Wanderers auch sehr, sehr erbost ist und auch sehr frustriert ist über die Entscheidung. Denn der hat, das wusste ich nicht, wirklich echt 2 Jahre oder so für die Futsal-Nationalmannschaft gespielt. Und der war da also sehr, sehr involviert in die Futsal-Nationalmannschaft.
War also auch spannend. Habe ich auch sehr interessiert wahrgenommen, auch diesen Podcast und das Gespräch und alle Informationen, die da geflossen sind. Und ist echt Wahnsinn, wie auch jetzt die Nationalmannschaft oder die Spieler, die da in der Nationalmannschaft tätig sind, sich aktuell da fit halten müssen. Und ist echt Wahnsinn. Also für Interessierte, die sollen sich das mal anschauen, dann kann man vielleicht nachvollziehen, warum das so einen großen Aufschrei dort ergibt.
Ja, absolut. Ich meine, sie mussten auch eine Strafe zahlen, der englische Fußballverband, für den Rückzug des Futsal-Teams von der Euro-Qualifikation. Aber mal ehrlich, die Strafen sind da so gering. Ja, also da müsste sich auch die UEFA vielleicht einen anderen Anreiz einfallen lassen, wie man Verbände dazu bringt, dass sie am Futsal-Wettbewerb, am Frauenfußball-Wettbewerb, am Beachvolleyball-Wettbewerb teilnehmen. Ja, eigentlich könnte man sagen, ihr müsst, bevor ihr überhaupt im Fußball hier antreten könnt, müsst ihr auch in allen anderen Sportarten der UEFA ein Team stellen.
Ja, das ist ja auch eigentlich der ursprüngliche Ansatz. Es ist ja auch da ethisch verbunden, sportethisch. Aber am Ende ist jetzt da halt vor allem das Kalkül entschieden, also das in die Entscheidungsgrundlage gewesen. Also es ist eine ganz, ganz kalte Kalkülentscheidung.
So darf man es einfach sagen. Mit Corona-Momentum ausgenutzt.
Genau, und das ist schon ein bisschen, also das hat schon so einen bösen Charakter. Ich würde es aber genauso schlimm finden, wenn jetzt zum Beispiel Frauenfußball oder Beachsoccer, wie du gerade schon sagst, wenn das jetzt auch einfach abgewürgt werde, würde dadurch. Von daher ist es einfach sportethisch sehr fragwürdig.
Ja, absolut. Auch sehr fragwürdig. Das ist die letzte News, die ich habe, obwohl es ja auch jetzt keine News ist, aber ein interessanter Fakt. Und zwar hatte ich ja schon mal entweder im Bericht oder wie auch mal hier im Podcast darüber gesprochen. Auf jeden Fall mit Karl Zeiss Jena, mit dem Dominik Naujox. Grüße von hier nach Jena.
Grüße nach Jena.
Und da bei 1860 München als auch bei Karl Zeiss Jena wurde nämlich die Facebook-Seite gesperrt. Damals bei 1860 München hat man die wieder zurück online gebracht. Ich meine, aber auch neu aufgelegt. Bei Jena ist die immer noch nicht zurück. Und dasselbe Problem ist nun Eintracht Braunschweig widerfahren. Also auch dort wurde die Seite jetzt vor 2 Tagen, meine ich, gesperrt. Und ich habe dann kurz mit Anne Ruff viele Grüße. Ja, und auch hier weiß man wie im Prinzip nicht wie in Jena, auch in 1860, warum. Ja, man bekommt weniger Informationen, warum irgendetwas gesperrt wird.
Vielleicht ist da ja Atletia tätig.
Ja, gut, da kommen wir gleich drauf. Hast du das Wort schon verraten? Und ja, eine Theorie eben auch von Dominik war, dass es wirklich Hater sind. Also Hater gegen den Basis-Fußballverein, die da diese Seiten reporten, die ja den blauen Haken nicht haben bei Facebook. Okay. Und von unserer Seite, von Fortuna Düsseldorf, das Thema habe ich natürlich auch angesprochen. Wir hatten dann auch mal angefragt bei uns und im Verein. Und dort hieß es, ja, wir bekommen den blauen Haken auch nicht, weil wir zu wenige Follower haben.
Ja.
Also es gibt dann schon, ich kenne die Grenze nicht, aber es gibt wohl eine Relevanzgrenze.
Ja, genau.
Ja, die man haben muss und sonst bekommt man den nicht. Und daher wahrscheinlich an alle, auch Clubs, die an großen Vereinen anhängen, also da muss man wirklich vorsichtig sein bei Facebook, das kann ganz schnell gehen und die Entsperrung, hat auch Dominik berichtet, ist wirklich nicht sehr einfach.
Nee, also ist tatsächlich jetzt, ich finde es erstmal, mir ist gar nicht aufgefallen, weil ich auch nicht mehr so bei Facebook aktiv bin aktuell, dass Braunschweig zum Beispiel jetzt da weg ist. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, ist wirklich nicht mehr da. Muss aber auch sagen, wir in Sennestadt als eigenständiger Fußballverein haben sogar sowas auch schon mal durchdacht, was würde mit einer Anschließung an einen größeren Fußballverein oder einem Profiverein auch medial für Folgen entstehen, für Vor- und Nachteile. Und es ist tatsächlich so, dass du aufgrund deiner kleineren Größe als Abteilung diesen Haken nicht kriegst. Und dann kommst du in ein Szenario, wie wir es jetzt gegebenenfalls da nachvollziehen können. Ne? Und also für euch bei Fortuna Düsseldorf ist das wahnsinnig bedeutsam, nicht, dass ihr da auf einmal, zack, ist das Licht aus. Ne?
Ja, absolut. Also, aber man kann es auch wirklich nicht weiter, ja, es ist keine Möglichkeit gesehen. Man meint zwar, ja, wenn das passieren würde, würde uns eben die Fortuna-Seite dann auch unterstützen und so weiter. Aber ja, was passiert, wenn das passiert? Wie lange dauert das? Und das kann einen, überleg mal, so Bundesliga-Start
Ja, bumm, weg.
und bumm weg. Das kann dann wirklich ja sehr, sehr viele Vereine
Ja.
betreffen, auch die HSV Panthers, die dann
Ja.
St. Pauli. Ja, die da betroffen sein könnten. Also, ja,
Ja.
ihr habt das Problem
Wobei,
nicht. Ich werde euch reporten. Ich sage dann, ihr seid fake.
ja,
Ihr seid fake.
kannst aber bei TikTok schauen, weil bei uns, da sind wir schon bei über, weiß ich nicht was, wie viele Millionen Views, also Wahnsinn.
Ja, also mir ist schon
Also,
mal erzählt, dass ihr da recht groß seid
ja.
und auch eigentlich der erste. Also in der Bundesliga habe ich letztens im Radio gehört, gibt es überhaupt erst auch 10 Bundesligisten, die sich bei
Ja.
TikTok engagieren. Und ihr
Ja.
seid wahrscheinlich einer der wenigsten Futsal-Clubs generell
Ja.
weltweit, die bei TikTok
Also,
sind, oder?
genau. Und da kann man mal reinschauen. Da sind wir schon mit Beiträgen über 2,4 Millionen Views und so weiter, weil wir da auch jemanden haben, der das professionell für uns macht. Also, der kommt aus dem Bereich. Hier kam ja auf die Idee dadurch, weil du ja mit deinen Influencer auch bei Mr. Futsal ankamst. Und da habe ich einfach mal so ein paar Synergien gesucht und Synapsen ins Laufen gebracht. Und dann, ja, und damit
Cool,
verbunden
ja.
hat unser Präsident, Yasin Kutscher, dann unseren jemanden beauftragt, der
Ja,
das
der Sommer kommt
so.
zum Podcast. Dann können wir darüber reden. Wäre
Ja,
ein ganz spannendes Thema.
ja.
TikTok finde ich auch spannend. Ich habe auch nur auch von Bekannten und Freunden gehört, dass eben diese Followerzahl nicht ganz so zu interpretieren ist wie Follower auf Facebook oder bei Instagram, dass die
Ja,
Zahl
natürlich nicht. Es ist
ja
ein anderes
höher, also
System.
grundlegend höher ist, ne?
Ja, es ist ein anderes System, weil du halt einfach nicht, du musst nicht Follower für die Seite sein und kriegst trotzdem die Videos, weil sie nach einem Algorithmus deinem Interesse entsprechen. Und
Ah,
deswegen
genau,
haben wir auch
okay.
so viele Likes schon. Wir haben, glaube ich, über 100.000 Likes schon irgendwie oder 500.000 Likes. Ich weiß gar nicht mehr. Das ist wirklich gerade eine exponentielle Geschichte. Was dann schlussendlich in Gesprächen mit Sponsoren natürlich, weil wir sind da, und das ist du sagst gerade Fußball-Bundesliga-Clubs, wir sind da auf einem Level mit Borussia Dortmund. Das musst du dir mal vorstellen. Also weil die sind noch gar nicht aktiv.
Ja.
Und da ist halt eine Marktlücke, die wir jetzt gerade da versuchen zu füllen. Und da, wie gesagt, der Futsal macht da noch gar nichts. Und wegen Corona können jetzt auch viele Futsalclubs ja auch da nichts produzieren dafür. Während wir aber
Ja.
vor Corona schon die wochenlang genutzt haben, also auch die letzte Woche vor
Ah, ihr wart
Corona,
ja clever, Mensch.
Letzte Hallenzeit, um Videos ohne Ende aufzunehmen, damit wir jetzt während über Weihnachten
Ah, ja,
und so
okay.
weiter Content haben dafür. Und da kommt noch einiges. Ja,
Jetzt hast du
mal
aber gut
schauen.
hier die Platz genutzt, hier um für euch Werbung zu machen. Ja, das ist ja
TikTok,
unglaublich so.
MCH
TikTok,
Futsal Club.
TikTok. Ja.
Nein,
Ja,
alles cool. Ist ja
lass
auch.
mal das Thema nutzen,
Ja.
den Ansatz eben dieses Medienrechtsproblem. Ja, nee, Quatsch, den Übergang mal nutzen, so rum wollte ich
Ja.
sagen. Über die
Genau.
letzte News zu unserer eigenen Folge zu kommen, nämlich beginnen wir mal mit dem Ausscheiden unserer geliebten
Ja.
Futsal-Nationalmannschaft nach einer couragierten Leistung. Das wird man dann immer in klassischen Populärtexten, populistischen Fußballtexten lesen. Ja, wir waren an sich eine gute Vorstellung,
Ja.
hat dann aber der Sieg, der Kommentator hat ja am Ende gesagt, ja, Gewinner, aber trotzdem, Sieger des Spiels, aber trotzdem die großen Verlierer der Partie, glaube ich,
Ja,
war
natürlich.
das Zitat.
Ja.
Ja, sind ausgeschieden, nur ganz kurz. Das eine Spiel haben wir dann haben wir groß analysiert. Das zweite Spiel hast du noch. Was war deine Meinung zum Spiel?
Ja, wenn man unsere Analyse, die wir dazu hochgeladen hatten, und dann, ja, einige waren ja sicherlich schon damit in Berührung und haben es sich angeschaut, aber wir hoffen ja, wir kommen ja gleich noch auf das Thema. Aber es ist halt eine sehr unglückliche Niederlage gewesen. Ist auch interessant, das Spiel nochmal zu bewerten, wenn man es wirklich so intensiv analysiert hat und detailliert analysiert hat, wie wir es gemacht haben, im Vergleich zum ersten Spiel. Wobei das Interessante ist, beide Spiele waren ähnlich vom Verlauf, statistisch ähnlich. Sehr unglücklich, die Niederlage. Aber was ich auch nochmal sagen wollte, ne, hier, du kündigst mich als Philosophen an. Philosophisch betrachtet ist jede Niederlage und jeder Sieg verdient, ne? Weil du einfach das Beste aus dem machst, was du hast. Und Sport ist halt durch die Regeln bedingt immer verdient. Also durch die Regeln hältst du dich dran, heißt das, du hast verdient gewonnen und verdient verloren. Das heißt, es ist unglücklich, aber nicht unverdient. Und die Schweiz hat auch sicherlich nicht unverdient gewonnen. Sie haben, und das kann man in unserer Analyse ja auch feststellen, sehr effektiv gespielt, sehr effizient, auch sehr gut gecoacht von außen, muss man auch sagen, wenn man die Spielphasen betrachtet.
Also in Summe gewonnen, meinst du, ne?
In Sommer, genau. Ja, Entschuldigung, das Rückspiel halt verloren, aber halt ein Auswärtstor mehr geschossen. So ist das Leben und das ist die Regel und deswegen verdient Glückwunsch an die Schweiz und schade für die deutsche Nationalmannschaft, weil sie war vielleicht die bessere Mannschaft, hat aber nicht unverdient verloren. Guck mal, ist das nicht eine tolle Perspektive?
Hast du gut zusammengefasst. Würde ich jetzt auch mal an der Stelle stehen lassen. Und ja, jetzt würde ich mal übergehen zu unserem Hauptthema.
Ja.
Und dieses Thema haben mit Sicherheit auch viele unserer Zuhörer ja mitbekommen. Ich fasse mal kurz die Grobgeschehnisse zusammen, über die wir dann diskutieren. Also für alle, die die Geschehnisse nicht mitbekommen haben, über unser Analysevideo. Wir hatten ja zusammen mit Christian Wölfelschneider eben dieses Spiel der Futsal-Nationalmannschaft analysiert. Wir haben dann aus 12 Szenen, also gut 3 Minuten Rohmaterial vom DFB-YouTube-Channel genommen und haben das auf 2 Stunden Analysevideo gestreckt.
Ja.
Und waren der Meinung, wir hatten erst 1 hochgeladen, hatten wir dann leider das Problem, dass unser Quellennachweis abgeschnitten wurde.
Ja.
Das haben wir dann ja wiederholt und hochgeladen. Und und dann hat uns das Video leider, nachdem wir viel positives Feedback bekommen haben von Zuhörern, von Zuschauern, von Nationalspielern, wie auch
immer. Genau, das darfst du auch erwähnen. Ne?
Also, ja, absolut.
Nationalspieler haben sich bei uns auch, ohne jetzt, also in einem neutralen Sinne natürlich, aber haben Dankeschön gesagt, ne? Dass wir uns da die Mühe gegeben haben, das zu analysieren. Ne?
Genau, und unsere Idee war ja für den Futsal, nicht die DFB-Nationalmannschaft zu kritisieren, auch nicht Marcel Losfeld zu kritisieren, sondern für Neuanfänger oder für interessierte Trainer da draußen unsere Ideen zu diesem Spiel darzulegen, sodass alle davon lernen können und sich weiterentwickeln können und neue Perspektiven erhalten. Also schon so eine Art Lehrvideo, kann man ja sagen. Es war im Prinzip ein Lehrvideo.
Analyse, konstruktiv analysiert auf Basis von entsprechenden theoretischen wie praktischen Erkenntnissen, trainingswissenschaftlich, trainingserfahrungsspezifisch, Trainingslehre war drin.
Mhm.
Also ja, man darf von einem Bildungscontent sprechen. Lehr- und Lerneffekte waren sicherlich nachvollziehbar und somit kann man das da einbetten. Sicherlich.
Ja, wird auch, glaube ich, nämlich wichtig für den Ausgang. Und ja, wir haben es, einige von unseren Zuhörern, Sehern oder Facebook-Likes, wie auch immer, haben uns dann auch gesagt, warum habt ihr nicht nach Medienrechten zuvor gefragt? Und das war eigentlich ganz einfach, denn aus unserer Sicht haben wir im Video dann später, als auch unter dem Video, erstmal auf die Originalquelle hingewiesen.
Ja.
Und dann gibt es 2 Rechtsgrundlagen. Einmal das sogenannte US-Recht, was bei YouTube gilt. Und danach gibt es den Fair Use. Und der Fair Use sieht vor, dass eben bereitgestellter Online-Content, der einmal online steht, benutzt werden dann kostenlos, ohne Lizenzen, ohne Anfragen, sobald es einem allgemeinen Weiterbildungszweck dient. Gerade eben Lehrvideos oder Bildungsvideos sind davon betroffen.
Genau.
So, das war also die eine Anspruchsgrundlage. Und die zweite, nach dem deutschen Urhebergesetz, ist es so, dass Zitate, also das kann aus dem Buch sein, da ist es relativ einfach, ich zitiere, gebe die Quelle an und dann kann ich zitieren, aber das Oberlandesgericht Köln hat auch entschieden 2013, dass dies auch durchaus für Videozitate gilt, nämlich genau dann, wenn diese nicht nur dem Video selbst wegdienen, also ein Zusammenschnitt von oder Highlight-Video ist da schon kritischer, sondern es muss ein eigener Content erzeugt werden und dieser Content basiert auf dem Videomaterial, aber und das Videomaterial dient nur dazu, diesen neuen Content generieren zu können.
Ja.
Also es findet eine eigene Verarbeitung, Eigenleistung statt und somit auch einen allgemeinen Nutzen, der wiederum in diesem Bildungslehrbereich fällt.
Genau.
Und deswegen hatten wir uns im Voraus entschieden, eben auch nicht anzufragen, sondern die Szenen zu benutzen, weil es ja auf YouTube wirklich die Regel auch teilweise ist.
Ja, ja.
Und ja auch im Sinne des DFB sein sollte, dass alle über Futsal diskutieren.
Ja, und was du noch vergessen hast oder jetzt vielleicht nicht erwähnt hast, im Bildungskontext, wir machen das ja nicht monetarisiert. Wir machen es hier ehrenamtlich. Wir haben keinen kommerziellen Zweck dahinter. Das heißt, wir kommen da auch nicht in eine Konfrontation mit solchen urheberrechtlichen Problematiken eigentlich. Andererseits, und das darf man jetzt auch mal schön zahlenmäßig darstellen, wir haben einen Content von 120 Minuten produziert und haben insgesamt 3 Minuten vom DFB zitiert. Das sind 2,5% unseres Contents. Wenn du selbst mal, also wir kommen aus der Wissenschaft, da ist ja manchmal 15% des Contents, den du von irgendwo nimmst, den musst du nicht mal zitieren und dann geht das noch durch als wissenschaftliche Arbeit, weil es eben urheberrechtlich dann abgesichert ist. Und wir nutzen lediglich in unserem Content 2,5% und aus dem DFB-Content übrigens. Das waren ungefähr 100 Minuten. Glaube ich, oder es waren vielleicht 1 Stunde 40 war das, glaube ich, also 100 Minuten. Das sind also bei 3 Minuten, die wir daraus nutzen, nennt man das also 3%. Also wir reden da von einem massiv kleinen Wert, den wir nutzen. Erstmal, was man daraus ableiten kann, wir haben mit 3 Minuten eigentlich das ganze Spiel wunderbar analysiert. Ne? Also gut, wir haben die Tore vor allem genommen und dann halt weitere Spielszenen, nochmal 3, 4 Szenen, aber es sind halt echt nur 3 Minuten, die wir nutzen. Mhm. Und am Ende des Tages ist es von 100 Minuten, der DFB-Stream da angedauert hat, inhaltlich, ne, die haben ja noch vorher Leerlauf gehabt, das rechnen wir gar nicht an, einfach nur 3% und unser Content, in unserem Content waren es 2,5% und der Rest war eigenes Werk. Mhm. Das heißt, wir haben da ein eigenes Werk rausgemacht, wir haben wir haben es visuell verändert, wir haben es inhaltlich perspektiviert.
Genau, visuell verändert durch unsere Zeichnung. Ja? Das ist eine visuelle Veränderung des Rohmaterials, was auch wiederum ein Hinweis darauf ist, dass es ein eigenes Urheberwerk ist, richtig?
Genau, wir haben unser eigenes Urheberwerk halt gestaltet, waren produktiv nicht und haben nur 3% reproduziert. Also wir haben produziert, wir haben reorganisiert, wir haben transferiert, wir haben also eigentlich alles, was in der Wissenschaft Verkettung in Aufgaben und sowas, wir haben Urteile gefallen, wir haben diskutiert, wir haben Thesen erzeugt. Also alles, was man für ein eigenes Werk benötigt, haben wir eigentlich geliefert. Und das waren 97%. Oder in unserem Werk war es ja sogar, waren es ja sogar 97,5%. Das muss man vorstellen.
Sehr gut, das bin ich mal der Statistiker, das hast du mal hier vorgelegt. Also das war eben ein Beiwerk vielleicht und wir haben das genutzt für den Futsal und waren daher eigentlich der Hoffnung, dass das so in Ordnung geht, wie eben auch bei Satire-Videos. Also jeder, der Satire-Videos kennt, weiß, da fragt mit Sicherheit niemand an, ob er das Material benutzen kann. Ja, das fällt dann eben als Künstler und wird verändert und hat einen neuen Hinweis und einen neuen Grund. So. Ja, und dann ist ja leider unser Video, nachdem das ganz gut ankam, gesperrt worden von YouTube und in der Back-Ansicht von YouTube war dann angezeigt, dass ein gewisser Rechteinhaber DFB Atletia oder Atletia DFB das Video gesperrt hat. Ja. Daraufhin kam erstmal von mir natürlich eine Frustartikel bei Facebook, am Anfang auch mit ziemlich vielen Fehlern gespickt, weil ich das auf dem Kinderspielplatz schreiben musste. Und dann die Korrektur des Textes, die ich gleich gemacht habe, aufgrund fehlender Internetverbindung dann nicht hochgeladen wurde. Ja, also das war ein bisschen Katastrophe am Anfang.
Und aber es ist menschlich gewesen. Ja, also, du hast alles Rationale, strukturell beachtet eigentlich und dann nicht nachvollziehbar wird es gelöscht. Und es ist klar, dass du dann natürlich auch eine Emotion entwickelst und das ist richtig auch in dem Moment. Ne? Also das darf man auch einfach sagen.
Ne? Ich durfte mal durchdrehen. Ich durfte mal da eskalieren. Ja, und dann haben wir Einspruch erhoben bei YouTube. Hat man danach die Möglichkeit, dem gesperrten, diesem angeblichen, müssen wir weiterhin sagen, ist angeblicher Urheberrechtsinhaber, zu sagen, so, nee, das ist ja nicht dein Urheberrecht. Also den ganzen Fall geschildert mit Angabe eben Fair Use, Oberlandesgericht Köln und so weiter. Das ist hier unser Urheberwerk, auch wenn wir Szenen von euch verwenden, das ist zitiert. Und damit ist das rechtlich aus unserer Sicht medienrechtlich sicher und unser Werk. Und dann kam leider, einen Tag später meine ich dann, wieder von DFB Atletia der Widerspruch, nein, es wäre Content des DFB und wir dürften es eben nicht verwenden. Ja, da waren wir alle natürlich erstmal Frust, das war alles aus Eimer. Frust, auf der einen Seite Enttäuschung vom DFB, dass dass man das aber so macht. Wir kommen ja gleich, wer da eigentlich dahinter steckt.
Darf ich kurz was ergänzen? Ja, klar. Also es war Frust, du redest von Frust, von Enttäuschung, das bestätige ich. Aber, komm mal ganz ehrlich, es war nicht überraschend, oder? Also es hat uns nicht überrascht. Also ist jetzt, also mich hat es nicht überrascht in dem Moment.
Muss ja, ich man hat ja auch mal in der Vergangenheit auch mal so Highlight-Szenen gelöscht. Mhm.
Ja, okay. Ja.
Und hochgeladen, die auch nicht gelöscht wurden von Sport 1 oder von ausländischen Channels. Mhm. Nur der DFB geht da eben rabiat vor und macht das eben, das haben wir dann rausgefunden, über, ja. Weil bis wir herausgefunden haben, das war auch noch interessant, für die Zuhörer, bis wir herausgefunden haben, wer DFB Atletia ist,
oh, ja.
Das hat ja erstmal schon ein paar Stunden gefressen. Genau. Ja, bis wir dann auf Atletia Sports kam.
Atletia Sports ist das Unternehmen, genau.
Wer es noch nicht kennt, merkt euch das, denn diese Firma verwaltet zum einen YouTube-Channels, aber hat auch eben eine Rechtsabteilung, die dann als Digitalpolizei, wenn ich es mal so nennen darf, für die Kunden, für ihre Kunden
arbeitet. Also der Kunde hier ist der DFB. Und Atletia arbeitet für den DFB und ist dort für entsprechende YouTube-Verwaltung zuständig und hat, und das können wir vielleicht auch noch ergänzen, wobei wir da auch sicherlich noch drüber diskutieren können, es wurde dann schlussendlich, und ein Begriff, da haben wir schon drüber gesprochen, manuell gelöscht. Das heißt, wir reden, also Atletia, wenn man da recherchiert, dann findet man ja heraus, ach, die haben da irgend so einen Algorithmus entwickelt. Ein Algorithmus, der feststellen kann, wenn Urheberrecht und Content und so weiter in Diskrepanz stehen, also wenn es da ein Problem gibt und damit verbunden dann, wenn der DFB, der wird dann geschützt sozusagen von Atletia und dann wird der Content, der urheberrechtlich falsch agiert, komplett gelöscht. Und zwar über ein...
Gesperrt, er wird gesperrt.
Gesperrt, ja. Also der Content wird gesperrt, gelöscht, genau. Aber damit verbunden stand ja bei uns auch manuell. Also ich habe mich dann gefragt, so, weil Algorithmus, weil du sagtest ja auch, du hast ja vorher, und das sieht man ja auch bei Mr. Futsal YouTube, vorher deine Emotions-Video, die du ja immer erzeugst. Das ist hier Daniel Weimer, der seine Kreativität da auslebt. Und die wurden ja erstmal nicht gelöscht, obwohl du da ja, da bist du ja mega am Nehmen, ne? Also da nimmst du ja also noch viel mehr Szenen, natürlich veränderst du sie auch entsprechend. Das ist von Hintergrundmusik bis Zeitlupen und so weiter. Das ist halt auch wieder ein eigenes Werk, das ist eine eigene Interpretation der Inhalte. Aber die wurden zunächst nicht betroffen. Also es ging nur um unser Analysevideo. Ein Algorithmus, der dann da zuschlägt und dann deinen ganzen Kanal durchfiltert danach, der dann eigentlich daraufhin auch das löschen müsste, wurde als erstes erstmal nicht.
Genau, bei der ersten Durchsicht, beim ersten Widerspruch wurde das Video nicht gelöscht. Dann aber erst beim zweiten Mal, also jemand hat sich ganz klar manuell dann den Channel angeschaut und mit dem Hintergrund wissen, okay, hey, die haben 89 Follower und die machen hier was für Futsal. Genau, und auch noch, wie heißt nochmal, jetzt muss ich gucken, wie der Inhaber heißt, der Gründer von Atletia Sports. Wenn ihr den googelt an die Zuhörer, dann findet ihr ganz schnell auch einen Podcast aus dem Jahr 2017, als auch zahlreiche Zitationen. Und dort sagt ganz klar, was sie nicht, sie mahnen ab, ja, sie sind die digitale Polizei für die Kunden, sagt er auch. Aber was sie eigentlich nicht wollen, ist Content abzumahnen. Er sprach da mal einmal von 15-Jährigen. Gut, jetzt sind wir ein bisschen älter.
Ja, wir sind älter.
Aber im Umgangston...
Haben weniger Viewer.
Ja, wir müssen einfach noch ein Kind reinholen. Wir holen den Jaden rein.
Genau. Nehmen wir einfach rein, instrumentalisieren.
Oh, und wenn wir Jaden hätten, und die Aussage war, dass eben nicht unterbunden werden soll. Community-Leute, sozusagen eine Community, die die Szene nutzt für zusätzlichen Content, der dem Sport und dem Kunden eigentlich zuträglich ist. Das war seine Aussage mehrfach.
Ja, also einerseits, ich habe da auch versucht, dann irgendwie zu verstehen, auch ich habe mir das ja auch angeschaut, zu verstehen, ob wir da irgendwie reinfallen. Vielleicht war der Content auch einfach professionell. Also wirkte professionell, vielleicht ist das so ein Grund, warum die wohl dachten, ey, da könnte jetzt jemand irgendwie...
Die Pfeile waren schon sehr krumm gezeichnet, ne?
Ja, aber hier, irgendwann hat ja Köln die Linien entdeckt. also damit verbunden wirkte der Content vielleicht gewisser Art und Weise professionell, aber wir haben keinerlei Aspekt, der auf kommerziellen Ziel- und Zwecksetzung irgendwie hindeutet, keine monetäre YouTube-Eigenschaften. Ey, du hast gerade gesagt, wir haben ja leider noch erst 89 Abonnenten. Wir haben, aber gut, da muss man auch sagen, wir sind auch bei Spotify etc., aber dieses Analysevideo kam halt nur bei YouTube weil wir schlussendlich auch malen wollten, ne? Und ein bisschen aufzeigen wollten auf dem Spielfeld. Aber dass dann halt das gelöscht wurde und dann auch noch manuell und dann auch noch algorithmisch nicht nachvollziehbar, also das, was ich jetzt gerade auch schon dargestellt habe, das wirft Fragen auf. Aber, und das darf man ja auch sagen, wir stecken ja auch mitten in der Klärung. Deswegen, wir wissen nicht, ob wir das jetzt als ein Skandal beschreiben sollen oder auch als ein Missverständnis. Genau.
Jetzt kommt nämlich der andere Punkt. Wir haben dann nämlich versucht, auch die Athleten zu erreichen. Ich habe da mehrfach angerufen. Keiner ans Telefon gegangen. Ich habe dann eine andere Firma Impact am Telefon gehabt, die im selben Gebäude sitzt, aber angeblich überhaupt nichts zu tun hat mit Athletia. Also mir wurde gesagt, nein, er könnte mir auch nicht weiterhelfen. Sie haben nichts damit zu tun. Komisch, auf der Internetseite von Athletia Sport steht ganz unten klar Impact als Partner oder wie auch immer. Also das ist ein bisschen, also Athletia Sport, ich blicke da noch nicht ganz durch, aber die Infos sind kommen wir gleich dazu. Gehen wir zur Klärung. Daraufhin haben wir dem DFB geschrieben, angerufen in der Medienabteilung, sehr netter Herr. Und dort wurde schon gesagt, okay, also wenn ihr jetzt Content für uns erstellt, dann sollten wir eigentlich auch dafür sein. Wir sind schon dafür, dass der Content genutzt wird. Außerdem meinte er auch, dass Athletia Sports eigentlich gerade sich mit Fußball beschäftigen sollte und mit den, also auch mit dem Content, der auch wirklich Rechte. Also die verkauft werden, auch monetär, also in Rechte, Videorechte, die verkauft wurden. Er meinte aber auch, was man bedenken sollte, ist, dass auch der DFB für die Futsalrechte bezahlen muss in einem bestimmten Beitrag wohl. Also weiß ich nicht, ob das stimmt oder nicht, aber er hat gesagt, dass eben ein bestimmter Anteil immer gezahlt werden muss. Also es könnte sein, dass der DFB tatsächlich auch etwas gezahlt hat für die Übertragung und für die Rechte bei YouTube zu streamen. Das kann also durchaus sein. Aber es wird ja jetzt nicht im Bereich der Fußballnationalmannschaft liegen. Nein.
Aber, darf ich du kurz einhaken? Bleib bei deinem Gedanken kurz. Der Stream hat ja über, ich glaube, jetzt mittlerweile über 79 oder 74.000 Viewer gehabt, Live-Viewer. Also mal ehrlich, das ist schon ein richtiger Erfolg für den deutschen Futsal. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. 74.000 Leute, die zugeschaut haben. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum dieser Stream auf einmal ein bisschen ernster genommen wurde. Wobei man das jetzt mal vergleicht. Ich habe das auch mal verglichen mit irgendwelchen Content von der Nationalmannschaft. Ja, da bist du im Millionenbereich. Gut, da ist es.
Aber es war gut, es war trotzdem viel. Es waren auch in den Kommentaren live.
Erfolg.
Ganz viele, was ist das hier? Ist das Handball?
genau.
Wie funktioniert der Sport und so weiter?
Ja, das war ganz, ganz wertvoller Content, so eine Live-Übertragung bei YouTube zu machen. Das können wir vielleicht auch nochmal reflektieren, weil wir jetzt hier gerade Podcasts machen, wo wir hin und her springen. Deswegen behalte den Gedanken von gerade noch. Aber es ist einfach doch wunderbar, dass der DFB das übertragen hat und öffentlich frei, ne, als Bildungsgut schlussendlich auch zur Verfügung stellt, so ein Spiel. Ohne irgendwelche Accounts, die du brauchst oder sonst was. Einfach YouTube-Link, bumm, guckst dir an, öffentlich, rechtlich vereinfacht gesagt. Kein Privatfernsehen. Kein Sport 1, wo du irgendwie noch einen Account brauchst oder sonst was. Oder durch Werbung belästigt wirst. Also gut, die Halbzeitwerbung, die da dauerhaft lief. Gut, also das muss man auch mal sagen. Es war ein richtiger Erfolg. Der DFB hat das richtig gut gemacht, muss man sagen.
Ja, die Qualität war gut, die Platzierung war gut, Zeit war gut und also gerade in Corona-Zeiten sitzen halt alle zu Hause auch abends oder viel wahrscheinlicher, dass sie zu Hause sitzen.
Genau.
Ist auch ein Grund für den Erfolg übrigens. Also,
ja, und dann hast du natürlich Abonnenten beim DFB, die in Millionenhöhe sind und dann klicken da einfach 74, also wahrscheinlich waren das 5000 Futsalfreunde, die da
enthusiasten.
Und der Rest war vielleicht sogar dann Anhänger in weiterem Sinne, also wirklich in indirekten Sinne, irgendwie in Kontakt oder auch noch nie in Kontakt gewesen. Also wahnsinnig schöne Zahlen.
Ja, absolut. Ja. Und ja, genau, wenn ich das noch mit DFB, mit den Medien, also dort wurde auch bestätigt, dass eben Athletia Sports dahinter steht. Das Video hat 96.000 Aufrufe aktuell. Ich habe gerade
mittlerweile, ne? Super.
Sehr gut. War ganz nett und wurde darauf hingewiesen, dass wir das mal nochmal schildern sollen. Das haben wir eben in der Mitte der Woche getan, haben alles geschildert, was passiert ist und auch darauf hingewiesen. Wir wollen ja gar keinen Rechtsstreit, wir wollen auch nicht klagen, wir haben ja gar kein Geld. Nee. Also, aber wir wollen ja einfach nur, dass wir irgendwie in Zukunft eine Lösung finden, wie wir gerne Analysevideos erstellen können, sodass es auch dass das nicht wieder gesperrt wird, sodass wir also da irgendwie so ein Fair-Use-Abkommen bekommen oder wie auch immer. Also irgendeine Lösung finden. Also das Gespräch hat mir schon wieder mehr Hoffnung gemacht, nach dem ersten Frust von DFB Athletia war das jetzt erstmal gut. Also das ist jetzt gerade offen, da warten wir. Das ist noch offen,
genau. Also wir gehen da kooperativ vor, wir suchen halt einen Konsens. Wir gehen nicht auf Konfrontation, auch, das hast du ja auch am Anfang gesagt, auch wenn wir davon ausgehen, und das Selbstverständnis haben, dass wir uns an alle gültigen rechtlichen Grundlagen gehalten haben, medienrechtlich, wie, kannst ja bis, ganz ehrlich, also wirklich hier für die ganz affinen, für irgendwelche ganz harten Sachen, bis ins Grundgesetz gehen, Artikel 5, Freiheit der Lehre, Forschung und Wissenschaft, wenn das als Bildungsgut, da, darauf basiert unsere Bildung in gewisser Art und Weise. Und da haben wir halt alles eigentlich eingehalten, bis dorthin. Mhm. Und das heißt, wir sehen uns eigentlich im Recht, gleichzeitig suchen wir aber Konsens und gehen nicht auf Konfrontation, weil wir auch keine monetären, gewinnorientierten oder sonst was Zwecke haben. Wir machen das echt aus Liebe für diesen Sport, haben richtig Bock drauf, merken, und das dürfen wir auch mal kurz sagen, wir haben die Analyse gar nicht aus irgendwie, weil wir gesagt haben, boah, wir müssen jetzt eine Analyse machen. Wir haben ja Wünsche bekommen, mhm, von unseren Zuschauern und Zuhörern, die jetzt gerade vielleicht zuhören. Also auch danke für diese Wünsche. Dieser Impuls kam sogar aus der Community. Und damit verbunden haben wir gesagt, okay, wir wollen was Gutes für die Community tun. Wir wollen weiter für die Community arbeiten. Und am Ende haben wir dann relativ spontan ja auch entschlossen, lass mal das Spiel analysieren. Weil der Content, mhm, halt mal da war. Wir konnten drauf zugreifen. Es war öffentlich zugänglich. Und damit verbunden waren wir eigentlich in einem Selbstverständnis, dass wir das nutzen können, dürfen und nach allen rechtlichen, und wir kommen alle drei, Christian, du und ich, wir kommen aus der Wissenschaft, wir kennen uns mit Zitationen und mit all diesen entsprechenden Urheberstrukturen aus und haben da eigentlich dann im Nachhinein, waren wir enttäuscht, auch deswegen, weil wir dachten, wir haben alles eingehalten und das steht jetzt in der Schwebe, mhm, weil wir wollen halt wissen, was müssen wir in Zukunft, wie sollen wir es präsentieren, damit wir es in Zukunft, genau, analysieren dürfen. Das ist ganz einfach.
Was mich halt natürlich im Nach- oder auch währenddessen schon, was ja, was mich zum Nachdenken gebracht hat und auch, was natürlich kritisch ist, du hast in dem Moment, wenn jetzt DFB Athletes ja das sperrt,
ja,
jetzt bleibt nur noch der Rechtsschritt. Also ich könnte jetzt bei YouTube nicht nochmal sagen, nee, ist doch, so, das wäre jetzt ein Fall für die Gerichte. Also mehr, ich kann gar, genau, nicht mehr machen. Das heißt, ich habe dann schon gemerkt, welche Marktmacht der DFB,
ja,
heftig, aufgrund, ja, der Partner, die haben, die haben ja spezialisierte Partner, also DFB,
ja,
vergibt seine Medienrechte an Athletia Sports, ja. Und damit baut halt noch mehr seine Marktmacht auf und nutzt die auch etwas aus gegen uns kleine, ja, Blogger und Podcaster. Das, genau, ist ein bisschen, das habe ich ein bisschen, ja, Bauchschmerzen für die Bundesliga. Da können wir gleich, mhm, vielleicht drüber sprechen, was ich für Implikationen oder auch weitreichende Folgen von, ja, diesem Fall jetzt sehe. Und
schwer, ja.
Aber vielleicht reden wir auch ein bisschen, da sind wir erstmal durch, den Fall zu schildern. Jetzt kommen wir erstmal für die den Fall eigentlich schon kannten, jetzt kommen wir mal so ein bisschen in die Diskussion. Und ich glaube am Anfang, das brennt dir auch auf der Zunge, mal so ein bisschen über DFB Athletia zu sprechen.
Ja, aber wo ich noch kurz einhaken wollte, also wir machen das hier auch ja relativ situativ, ne? Das ist ein wunderbarer Podcast in der Hinsicht. Mhm. Aber du sagtest gerade so, jetzt müsstest du rechtlich vorgehen. Das heißt, natürlich hast du das Recht, davor zu gehen, aber als wenn du nicht monetär unterwegs bist, wenn du das ehrenamtlich aus Spaß und Freude machst für die Community, dann müsstest du jetzt das ökonomische Kapital in die Hand nehmen und da Geld investieren, damit du dein Recht bekommst. Also das ist auch schon aus meiner Sicht her eine massive Ungleichheit, die da herrscht, die nicht bestehen darf. Und auch aus diesem Grund gibt es halt diese Urheberrechte, damit du nicht in so eine Situation kommst, dass du zu Unrecht da aus diesem System rausgeworfen wirst. Also wir haben uns an dieses Recht gehalten in gewisser Art und Weise. Deswegen spreche ich auch irgendwie davon, dass, also du sagst ja auch, dass wir von unserer Perspektive aus absolut im Recht sind. Aber jetzt haben die uns, man kann es vielleicht auch das ist auch ein wunderbares Beispiel für Macht und auch vielleicht für eine gewisse für uns nicht nachvollziehbare Handlung, also vielleicht auch Willkür dahinter, man weiß es nicht. Das ist jetzt das ist jetzt keine Festlegung, sondern das ist eine These gerade. Und wir müssten jetzt eigentlich Geld in die Hand nehmen, um das Video wieder hochzuladen. Das ist doch, also damit verbunden hast du natürlich, wenn du jetzt mit Athletia, die wir gleich sicherlich auch nochmal analysieren werden auf anderer Ebene, die sind da in einer ganz sicheren Rolle, wenn die sehen, ach, da ist so einer mit 89 Abonnenten und der, also die denken sich so, es ist auch das, ich nenne das gerne habituelle Praxis, das ist ein Habitus, der damit verbunden ist, dass man distinktiert, das heißt distinguiert in der Hinsicht, dass man ausgrenzt und man kann es machen, weil man weiß, die können sich überhaupt nicht wehren.
Ja.
Und da muss eine Community, da muss ein DFB als ursprünglicher föderalistisch, e.V. gebundener. Also jetzt ist ja eine GmbH mittlerweile. Wir haben ja das Organigramm uns mal angeschaut und werden auch gleich zu Alesia diese Verknüpfung vielleicht mal versuchen zu analysieren. Aber das ist alles andere als demokratisch, was da gerade passiert ist mit uns. Und wir sind durch eine gewisse, das nennt man dann soziale Ungleichheit, weil wir ökonomisch da einfach mit Alesia, also wir können da nichts gegen tun. Ne? So kann es jetzt natürlich
nee, klar, wir können, machen so. Wir können nichts machen. Ich werde jetzt keinen Anwalt anrufen, genau, der jetzt hier für 10.000 Euro da
richtig, unser Video freischaltet. Das, ne? Das ist ja auch eine große Nummer am Ende des Tages. Du kannst so einen großen Player oder Alesia in Verbindung mit dem DFB, der ist unantastbar für eine Community, ein Ehrenamt etc. Und das ist aus meiner Sicht fragwürdig auf einer föderalistischen wie demokratischen Sportentwicklung. Das ist aber eine Perspektive, die man nicht teilen muss, das ist ganz klar. Ne? Aber ich drücke sie aus, weil ich auch zu 100%, wir sind wirklich, also du bist selbst jetzt ein Jahrzehnt wahrscheinlich schon in der Wissenschaft tätig, aktiv irgendwie. Ich selbst seit 2013 an der Hochschule. Wir haben alle wissenschaftliches Arbeiten gelernt. Wir haben alle unsere Titel, bla bla. Ja, das ist ja alles nicht wichtig, aber am Ende können wir halt irgendwie sagen, ey, wir haben uns an all diese Rechte gehalten und ohne ökonomisches
Recht
Kapital.
Haben, Recht bekommen sind immer unterschiedliche
und,
Dimensionen.
Und ohne ökonomisches Kapital kriegst du hier kein Recht. Und ohne Geld kriegst du hier kein Recht. Und das
deshalb bleibt ja nur der Konsens. Für uns bleibt nur der Konsens übrig. Konsens.
Es bleibt nur der Konsens, genau.
Was wir auch noch nicht wissen ist, sind die Meinungen von DFB Alesia und von DFB, ist es ein Konsens oder ein Dissens? Und wenn es nämlich so ist, dass DFB Alesia viel strenger handelt, als vertraglich vorgesehen ist, dann hast du natürlich das klassische Stellvertreterproblem in der Ökonomie, was man ganz oft hat, auch bei Vorwerk zum Beispiel, da gab es den Thermomix-Skandal, und man Thermomix, und dann wollte sich auch Thermomix rausreden, so, nee, wir haben das nicht gesagt, dass da kein, so, das sind die Verkäuferinnen. Und das hat auch einmal das Oberlandesgericht Wuppertal, meine ich, kassiert, weil die gesagt haben, nee, das sind eure Verkäufer, ihr steht für die gerade. Und somit steht auch der DFB, egal ob da ein Konsens oder ein Dissens besteht, ist die Entscheidung von DFB Alesia ist eine DFB-Entscheidung, fertig.
Genau.
Wenn man diese Entscheidung in fremde Hände gibt und damit irgendwie bewusst das Risiko eingeht, dass eben dieser Stellvertreter nicht im Eigeninteresse handelt, im eigenen Sinne handeln kann oder wird. Ja, wenn man das Risiko eingeht, ist man selber schuld, also nicht DFB Alesia ist schuld, sondern es bleibt der DFB. Aber ja, wir hoffen ja mal, dass der auf der Seite dann vielleicht eine Klärung stattfindet, dass wenigstens der DFB sagt schon mal, nee, also der Content ist top, das wollen wir, das hilft der Sportart. Wir müssen das intern jetzt klären mit DFB Alesia, wie wir das machen können, dass das nicht wieder passiert, die Sperrung.
Genau. Ja, wie gesagt, das ist ja auch ein guter Weg jetzt, wie du schon sagst, dann den DFB zu kontaktieren, weil Alesia also in der Hinsicht ja auch schwer zu kontaktieren ist, wie wir festgestellt haben. Aber den DFB als Verantwortungsträger am Ende des Tages, ne, da auch eine Kommunikation zu holen und unseren Konsens und gleichzeitig aber auch durch unsere Begründung, Rechtsbegründung, die wir auch ausgedrückt haben, ne, also wir sind da auch ganz fachlich mit der Argumentation gekommen, haben wir auch unsere Position, unser Recht auch irgendwie ausgeübt und damit verbunden merkt der DFB, okay, vielleicht ist aktuell ein Dissens vorhanden, ne, Umgang mit Dissens und jetzt sagt der DFB sich, okay, wo können wir den Konsens finden, weil ihr habt, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, keine monetären Absichten, ihr wollt Futsal fördern, ihr wollt Entwicklung fördern, also das, was der DFB in seinem Leitbild vertritt. Und jetzt hast du aber DFB Alesia, die vielleicht als Stabsstelle, nennen sie wie sie will, die da in Auftrag handeln, vielleicht sich an Leitbildern nicht orientieren, weil sie ihren Algorithmus oder sonst welchen Aspekten folgen, der vielleicht gar nicht mit dem DFB, mit dem ethischen Kontext, Sportkontext übereinstimmen könnte. Mhm. Und da sehen wir jetzt gerade, das ist vielleicht der Hauptdissens, den wir da sehen oder Diskrepanz, dass wir auch vom DFB eher so eine Rückmeldung kriegen von wegen, ja, ist doch alles super eigentlich, also das sollte man unterstützen. Und Alesia drückt dir auf den Knopf und macht dich aus. Und da kannst du nichts machen ohne Geld. So.
Genau, dann ist die Marktmacht da, die man da entwickelt. Und DFB Alesia, du hattest ja die Idee, mal in die Bücher zu schauen. Ja. Die Idee hätte ja von mir kommen können, aber die kam von dir tatsächlich. Bundesanzeiger.de, für alle Zuhörer, die das nicht kennen, falls ihr mal eine Informationen über eine
Kampagne. Link nicht einfach, diesmal den Link dazu einfach nicht in die YouTube-Geschichte reinhauen.
Nee, Bundesanzeiger.de ist einfach das öffentliche Register für Unternehmensbilanzen und Gewinn- und Verlustrechnung, welche jede Kapitalgesellschaft zu bestimmten, ja, in bestimmter Ausführlichkeit, das variiert, dann online stehen hat. Und dort finden wir auch Athletias Sport.
Richtig.
Und Athletias Sport ist also vom DFB beauftragt, den YouTube-Channel zu organisieren, als auch eben die Rechte da einzutreiben. Ja. Und man gibt sich da eben dieses Stellvertreterproblem. Und jetzt haben wir ja mal reingeschaut auf deine Idee.
Wir können uns die Bilanz anschauen. Den Jahresabschluss haben wir uns, glaube ich, zu 2018 angeschaut. Ne?
Genau.
So, du als studierter Ökonom kannst da sicherlich noch viel mehr zu sagen. Ich, das muss ich auch mal kurz sagen, ich habe ein Wirtschaftsabi und halt ein Managementstudium auf sozialer Ebene. Also ein bisschen BWL kann ich auch und könnte ein bisschen was ableiten, aber ich finde es total interessant, weil du das noch vertiefend ausführen könntest. Mhm. Aber als ich mir diese Bilanz angeschaut habe, und das ist ja immer interessant, erstmal siehst du an so einer Bilanz, auf welchen Füßen stehen die? Ne, stehen die auf sicheren Füßen? Und wenn du nicht auf sicheren Füßen stehst, vielleicht ist das ja auch vielleicht eine Erkenntnis, die wir daraus ziehen, wie auch immer, dann hast du halt auch einen Handlungsdruck, dann hast du vielleicht ganz andere Orientierungspunkte. Mhm. Und wenn man sich diese Bilanz anschaut, ich will jetzt nur, weil du wirst das gleich sicherlich viel besser ausführen als ich, aber als ich gesehen habe, dass die halt hier Kapital, was war da nochmal? Eigenkapital war 25, gezeichnetes Kapital 25.000. Kannst du mal kurz was dazu sagen? Was drückt das aus?
Ja, also wenn du die GmbH machst, ist die Mindesteinlage 25.000 Euro. Das heißt, im Fall einer Insolvenz haftet diese GmbH nur mit 25.000 Euro. Genau. Das ist, wenn ich mir die Bilanzsumme von 2,6 Millionen anschaue, das heißt, Athletia Sport hat einen Vermögenswert von 2,6 Millionen.
Ja.
Und diese fußen auf 25.000 Euro Eigenkapital, das ist sehr, sehr wenig.
Das ist sehr wenig.
Und man würde sagen, als Handelspartner würde ich mir das anschauen, okay, das ist aber hier, da bleibt ja nicht viel übrig bei der Liquidierung.
Ja.
Dann, was auch an diesen 2,6 Millionen sehr, sehr interessant ist, von den 2,6 Millionen sind 2,2 Millionen Forderungen.
Ja. So. Was drückt das jetzt aus?
Ja, das sieht man nicht wirklich. Das ist ein bisschen das Problem. Also das sieht man, man kann das nicht so richtig sehen aufgrund dieser sehr geringen Einsichten hier, die man hat.
Ja.
Aber das ist ein sehr hoher Betrag. Ich nehme an, das sind gerade Forderungen aufgrund von Rechtsstreitigkeiten. Das könnte zum Beispiel sein.
Genau. Wir können ja eigentlich nur das Verhalten von Athletia uns gegenüber und deren Auftrag des DFBs als entsprechende, du hast es ja so genannt, als Lösch- und Verfolgungsfunktion von illegalen Content oder illegaler Contentverwaltung oder wie auch immer, Nutzung. Und wenn du jetzt hier so Verbindlichkeiten bzw. Forderungen hast in der Höhe, das ist ja das ist der größte Anteil der Bilanzsumme.
Ja.
So. Und richtig. Das heißt, ich bin jetzt kein Ökonom, aber mit meinen wenigen ökonomischen Kenntnissen würde ich jetzt eine These aufstellen, die würde sich vielleicht, ich mache mal eine scharfe These. Eine scharfe These,
damit wir auch Diskussion.
Das ist Geldantreiberei.
Ja,
das ist Geldantreiberei.
Das könnte danach
aussehen. Wir treiben Geld ein. Das ist deren Hauptzweck. Deren Hauptzweck ist, Geld zu machen und zwar die Leute, also danach zu suchen, damit man die verklagen kann, um am Ende des Tages Geld reinzuholen. Also, wir sind nicht die richtige Zielgruppe eigentlich. Also wir sind nicht monetär, aber bitte, diese These hau ich mal raus. Erzähl du einfach mehr, weil du kannst da viel besser was sagen.
Wie gesagt, also die Forderung, es kann eben sein, dass das diese Eintreibersachen sind. Es kann aber auch sein, die vertraglichen Einkommen aus Grund von diesen Medienrechtsverträgen, die auflaufen, das kann auch sein. Ja, das wissen wir also nicht. Ja. Trotzdem eine GmbH, die einen so hohen Wert an Forderungen hat an der Gesamtbilanzsumme, das habe ich so noch nicht gesehen. Kann aber, muss ich sagen, völlig normal sein für die Branche.
Ja.
So, das kann auch sein.
Kann sein.
Was kritisch ist? Achso, ich wollte das Kritische überhaupt noch an der ganzen Bilanz nennen.
Genau, das wollte ich nämlich auch gerade erwähnen.
Weil die Bilanz ist eigentlich rein bilanziell nach dem Punkt hier überschuldet mit einem negativen Eigenkapital. Es gibt auch eine besondere Angabe, es gibt da wohl einen Rechtsstreit. Und deshalb hat man eine sehr, sehr hohe Rückstellung bilden müssen, die eben im Falle des Verlustes gibt da zwar, also es gibt dann in diesem Rechtsstreit, was hier steht, gibt es bestimmte Ausschlüsse, dass eine Insolvenz dann nicht droht, weil bestimmte, so rein finanzrechtlicher eben oder noch bestimmte andere Forderungsausgleiche stattfinden werden. Aber es ist schon sehr, sehr eng genäht, diese Firma.
Genau.
und ist also quasi insolvent ja. nach diesen Sachen. Und natürlich stellt sich dann die Frage, warum, also für mich als Ökonom, wenn ich mir das so anschaue, warum geht der DFB hier mit dieser Firma einen so weitreichenden Vertrag Richtig. Ein, wenn ja. ich mir das hier anschaue?
Ja, also das sind Entscheidungskompetenzen, die bis in die Entwicklung des Sports hineinreichen. Wenn wir die Macht im Medienkontext zur Entwicklung, oder das ist Bildungskontext, diese überträgt der DFB einen solchen Unternehmen. Das, du hast ja gerade, das war ja auch meine Betrachtung darauf, aber wie gesagt, deine Betrachtung ist da super interessant nochmal. Das ist latent insolvent. Und die sind also gezwungen auch einzutreiben, vereinfacht gesagt, wenn es denn in dem Moment dazu kommt, dass auch Rechtsstreitigkeiten aufkommen etc. Also wenn wir jetzt klagen würden, dann wären wir jetzt auch ein Teil dieser, dann könnten wir da reinrutschen. Aber was ich meine ist einfach, also warum hat ein Sportverband ne, einen derartigen Partner, der so eine minimale Summe an Eigenkapital oder das 25.000 ja, ja. Euro auf so wackeligen Füßen baut? Und wackelige Füße lassen dich halt am Ende des Tages zwanghaft agieren, würde ich jetzt sagen. Und damit verbunden halt wirklich dein Algorithmus also überschärft nutzen, wenn man einfach sagt. Und vielleicht ist das der Grund, warum unser Content geflogen ist, weil wir einfach da, ja.
Ja, wenn du natürlich Content sperrst, das muss man auch sehen, das ist ja. die Einkommensquelle. Wenn dein Geschäftsmodell Geldeintreiberei genau. ist durch Medienrechtsverletzung, dann ist es eigentlich erstmal grundsätzlich egal, wer da auf der anderen Seite sitzt, sondern Richtig. Du willst bestmöglichst Geld eintreiben aus den Lizenzrechten, genau. du willst da jeden abmahnen, nicht, ja. weil du eigentlich im Kerngeschäft Verluste dadurch einfährst, weil jemand den Livestream jetzt kopiert und deshalb niemand mehr auf ja. deinen Livestream zuschaltet, was genau. überhaupt nicht passiert, sondern ja. du verdienst einfach am Leid und an dieser Naivität der Fans.
Ja,
ja das ist Das sieht man da. Das könnte das Modell sein. Das wissen wir nicht, sage ich nochmal.
Genau.
So viel kann man nicht aus der Bilanz sehen, aber man sieht, dass es.
Aber wir müssen ja das Verhalten uns gegenüber jetzt einordnen mit der Bilanz. Von daher, das wäre jetzt
genau,
eine These, die mit dem Verhalten uns gegenüber übereinstimmen könnte.
Richtig. Ja? Also, die sind letztendlich führen die einen Auftrag auf, hoffen im schlimmsten Fall, dass es dort, dass sie da Einkommen generieren können über ihre Abmahnungen
ja.
und eventuell sogar dann noch, ja. verdienen können an den anderen Rechtssperrungen und dass man dann vielleicht ja, Streitigkeiten hat, dann vielleicht Schadenssummen einklagt, die total absurd sind,
ja.
aber auch trotzdem einklagbar sind. Ich bin auch gespannt, ob ich dann noch Post bekomme. Ja, also, kann alles passieren. Ja, es kann alles, ja, kann sein, ja, hier, dass die Übertragung, der DFB hat 10.000 Euro bezahlt an die UEFA, ihr habt das benutzt, 1.000 Euro. Ja, also, wenn das Geschäftsmodell ist, was dahinter steckt, das ist eben sehr, sehr undurchsichtig bei dieser Firma.
Ja.
Und aus Transparenzgedanken, die der DFB fährt, eigentlich, für mich nicht verständlich, warum man sich mit so einem dubios, würde ich nicht nennen, aber intransparenten Anbieter, wie ja. gesagt, die Telefonnummer, man erreicht niemanden, die E-Mail-Adresse hört sich dubios an.
Die offiziell als Partner und Kooperationspartner gültigen Personen oder wie auch immer sagen, sie können die nicht.
Ja, richtig. Ja. Die haben auf der Homepage, weiß ich nicht.
Kenne ich nicht, genau. Also es ist in der Hinsicht in gewissermaßen dubios, aber anhand der Zahlen können wir da jetzt keine Dubiosität nachweisen. Das ist,
nein, genau.
Es hat noch einen sauberen Wert, das muss man auch sagen. Wir sehen aber da vielleicht dann echt wirklich wackelige Füße, auf denen man steht und viele Forderungen und damit verbunden vielleicht auch. Ich interpretiere es vielleicht hier in unserem Fall als eine mögliche Eintreiberei und als Geschäftsmodell. Aber es ist auch hier wichtig zu differenzieren, deswegen bist du ja auch da der bessere Ansprechpartner, dass das schlussendlich nur eine Seite sein kann von vielen. Und wir sehen aber da natürlich ein Problem. Was heißt das denn jetzt? Ich bin ja genau wie du in einem Verein tätig, der sich für die Bundesliga interessiert. Und da ist eine ganz wichtige Frage, wie vermarktet der DFB die Bundesliga? Gibt er das an die Vereine weiter oder macht er eine Zentralvermarktung? Und eine Zentralvermarktung wäre dann ja hier so eine Art Nationalmannschaftsvermarktung. Also vereinfacht gesagt, der DFB und Atletia hat das Recht, alles, was im Rahmen der Futsal-Bundesliga produziert.
Auf YouTube.
Und
die haben nur YouTube-Rechte.
Genau, auf YouTube. Aber wir haben schon mal im Verlauf, wer unsere Podcasts regelmäßig hört, haben wir festgestellt, YouTube ist der größte Kanal, den du nutzen kannst für langfristige, wirklich leitbildorientierte, wie auch kulturorientierten Content. So, und jetzt hast du da aber solche Machtmechanismen, die eine Entwicklung des Sports schlussendlich hindern könnten, jetzt frage ich mich als Verein, der interessiert ist und auch an alle, die vielleicht Bock haben, mal wirklich Bundesliga später kennenzulernen. Die Bundesliga soll ja auch am Ende wachsen. Sie soll die Bekanntheit des Futsals erweitern. Was passiert da, wenn der DFB das zentral vermarktet? Was würde da deine Perspektive sein?
Zunächst muss man echt sagen, dass die Zentralvermarktung nämlich schon der Futsal-Spielordnung festgeschrieben ist. Ja, alle Bundesligisten geben ihre Medienrechte zum heutigen Standpunkt ab.
Ja, so genau. Das ist immer festgeschrieben. Allerdings, da will ich nur ergänzen, wir wissen ja nicht, was im Winter genau dabei rumkommt. Das heißt ja noch, dass man da noch aufgrund von Corona konzeptionelle Veränderungen vornehmen könnte. Deswegen, aber tatsächlich, wie du es gerade sagst, deswegen bin ich ja auch da ganz heiß drauf, sich darüber Gedanken zu machen. Also Klar. Ich mache mir da schon für unseren Verein massive Gedanken drüber und das machen wir jetzt gerade hier auch. Es sieht so aus, als wäre es eine Zentralvermarktung. Der DFB hat die Macht am Ende des Tages, was über die Bundesliga präsentiert wird und was nicht. Die Vereine könnten sich strafbar machen, wenn sie nur eine Szene aus ihrem Spiel zeigen.
Ja, du bekommst als Club schon Zweitvermarktung. Ja. So meine ich das. Also das wird wahrscheinlich gestattet, dass ihr als Club, was aber trotzdem eingeschränkt werden kann, ist, dass man sagt, ihr dürft nicht das ganze Spiel über euren YouTube-Kanal laufen lassen. Das wird hundertprozentig, also nachdem ich jetzt Atletia Sports kenne, wird das hundertprozentig eingeschränkt werden. Ja, also das wird es nicht geben. Da wird es wahrscheinlich dann so ein Zusammenschnittvideo geben, was ihr machen dürft oder was wir auch, Fortuna Düsseldorf, wir haben dasselbe Problem. Ja, medienrechtlich, was dürfen wir von unserem YouTube kennt, von dem Content, den der DFB an der Bundesliga generiert, was bleibt eigentlich der Community, die überhaupt erst der Futsal so groß gemacht hat, was die Futsal-Nationalmannschaft stützt, was die Futsal-Bundesliga trägt. Ja. Und jetzt nimmt man uns dann diese Rechte weg und gibt sie Atletia Sports,
die auf wackeligen Füßen
stehen, da mit 25.000 Euro Grundgezeichnetem Kapital da rumhüpfen. Also,
und eigentlich darauf aus sein müssen, dass alles wegfällt, was der DFB nicht postet. Ja. Also auch das. Ne?
Also das ist so das klassische Problem, Sebastian, was der DFB auch im Fußball hat. Aber ich sehe das im Futsal noch viel größer, weil, wie du schon sagst, wir weniger Geld haben, weniger wärmen. Wir können uns weniger wehren. Die Marktmacht vom DFB ist im Futsal größer aufgrund der steileren Verschiebung und Differenzen von Kapital. Und das ist eben DFB, ich würde mal sagen, DFB zwischen Halsbringer und Quasi-Kartell.
Und das ist natürlich eine harte These mit dem Kartell, aber das kann man ja auch begründen. Versuch's doch mal.
Ja, also es gibt ja, der EuGH hat entschieden, das Oberlandesgericht Frankfurt hat entschieden, vor 4 Jahren, dass Sportverbände ganz klar unter bestimmten Bedingungen, wenn es gerade um wirtschaftlich relevante Auswirkungen geht, auf Subjekte um den DFB herum, auch außerhalb des Fußballs, ging um Spielerberater, dann fällt ein Sportverband wie der DFB, wie die Regionalverbände, ganz klar unter kartellrechtliche Regularien, die haben sich an Kartellrecht zu halten. Und vielleicht für alle Zuhörer erstmal, ein Kartell in der klassischen Form ist eine Absprache, eine vertragliche Absprache von Unternehmen. Und diese Absprache dient dazu, dass diese Unternehmen als Monopol agieren können. Mhm. Und Monopole sind natürlich gut, um alle Rechte, die du möchtest, normalerweise Preise. Bei Sportverbänden ist es interessant, Auflagen, Regularien, Lizenzen, Verbote durchzusetzen. Das ist das, was ein Sportverband als Quasi-Kartell, also Quasi-Kartelle sind dann wiederum, man agiert zusammen, ohne wirklich Verträge zu haben. Ja. Zum Beispiel die Landesverbände sind ein Quasi-Kartell. Ja, also weil, wenn der eine Verband, wie der Westfälische Verband, verkündet, wir stoppen den Spielbetrieb, dann kommen die anderen hinterher.
Genau. Da muss ein gewisser Konsens stattfinden, weil Dissens die Struktur zerstören würde, beziehungsweise es würde Spielrechtprobleme geben und so weiter und so fort.
Ne? Und das kommt halt zustande, das muss man sich klar machen im Fußball. Man könnte ja auch sagen, na gut, jetzt hat der Westfälische Fußballverband hat keine Lust mehr auf den DFB und gründet einfach die Westfälische Superliga und vermarktet sich komplett selbst ohne DFB, ist also das Konkurrenzprodukt. Mhm. Ja, der wird dann aber ausgeschlossen durch den DFB, weil zum Beispiel Schiedsrichter dürfen nicht abgestellt werden, Fußballschiedsrichter für Westfalen. Oder nennen wir Futsal Bundesliga. Wir machen eine parallele Ausgliederung. Ja, wir alle haben die Schnauze voll. Wir machen die parallele Futsalliga alternativ außerhalb des DFB-Systems. Aber dann verbietet der DFB zum Beispiel, dass die Spieler, die bei uns spielen in der Futsalliga, in der neuen Futsalliga, nicht in der Futsal-Nationalmannschaft spielen können. Und den Druck kann der DFB aufbauen, weil der DFB das Monopol auf die UEFA-Rechte hat. Das gilt gerade im Fußball mit Champions League und Länderspiele. Das heißt, da hat der DFB die Monopolrechte, dass er Mannschaften abstellen darf. Das ist ein Problem.
Ja, genau, also das ist ein Problem und es ist auch eine große Kritik an so eine Art Monopolstellung. Ne? Genau, das muss man ganz klar sagen.
Und deshalb,
die der DFB da hat.
Genau, deshalb könnte man eben diese Alternativligen gründen, aber der DFB würde eben die Schiedsrichter einschränken, die würde er nicht abstellen dürfen. Die Spieler, die nicht oder die in dieser Alternativliga spielen, dürften vielleicht nicht für die DFB-Nationalmannschaft spielen. Das heißt, da sind also Regularien, Regeln, Lizenzrechte, die du auferlegst, dass dieser Futsalverband oder der Westfälische Superverband, wie wir gerade gesagt haben, nicht den Schritt gehen kann in die Selbstständigkeit, in die Unabhängigkeit. Und das ist dann ein Quasi-Kartell. Also er reiht sich ein in das Fußballsystem, weil er außerhalb dieses Fußballsystems theoretisch existieren könnte, aber praktisch, gerade wenn es um Profisport geht, nicht. Weil alles, was am Geldhahn hängt, hängt an der DFL, hängt an der UEFA und an der FIFA. Ja. Und damit zwingst du alle in diese Problematik. Und ich habe mal geschaut, 2008 übrigens war das Kartellamt beim DFB und hat durchsucht, das ist auch schon der Hinweis, also wenn das Kartellamt da recherchiert, da stimmt schon was nicht. Dann hatte man auch das Oberlandesgericht, ich glaube Köln, hat die Kopplung von Ticketpreisen vom 1. FC Köln untersagt. Also zwar wollte der 1. FC Köln das ganz clever machen, er wollte einfach Tickets für die Champions League verkaufen, man durfte die Tickets aber nur haben, wenn man dafür Tickets auch kauft für das Ligaspiel. Eine Kopplung war da verboten, weil das auch wieder Auswirkung von Marktmacht ist.
Vereinfacht gesagt auch eine erpresserische Tätigkeit in dem Moment, oder?
Und im Übrigen wäre das auch kartellrechtlich, ist es ganz schwer zu sagen, finde ich jetzt, nachdem ich das alles gelesen habe. Du darfst nur Futsal-Schiedsrichter werden, wenn du die Fußball-Schiedsrichter-Ausbildung machst.
Beispielsweise, genau.
Finde ich kartellrechtlich sehr, sehr, sehr problematisch. Dann hast du noch 2016 eben, da war eine Entscheidung über Spielevermittler, und zwar wollte der DFB den Spielevermittlern oder hat damals auferlegt, dass man sich registrieren muss. Also du musst dich, wenn du mit Spielern verhandeln willst, einfach registrieren. Du darfst es nicht mit Spielern reden. Und musstest sogar noch ein Führungszeugnis vorlegen.
Sonst machst du dich strafbar.
Richtig. Und das hat aber das Oberlandesgericht Frankfurt und das Landgericht Frankfurt kassiert. Und haben gesagt, das ist kartellrechtlich nicht möglich. Ihr dürft nicht diese Marktmacht, die ihr habt, auf die Fußballer hier auswirken und jetzt hier von Leuten einfach Führungszeugnisse verlangen. Nur weil ihr denkt, das wollt ihr damit Eintrittshürden. Das waren letztendlich Eintrittsbarrieren, die man schafft. Und das macht eben ein Quasi-Kartell. Das schafft Eintrittsbarrieren für bestimmte Personen.
Genau.
Das schafft über Lizenzen. Ja, wir brauchen, wenn du Futsal-Trainer sein willst in der Bundesliga, brauchst du eine Lizenz. Boah, also das finde ich auch schon wieder problematisch, dass die Vereine gezwungen werden, hier Kosten zu tragen, die sie gar nicht tragen wollen.
Können wir mal kurz sagen, nächstes Jahr findet ja der Pilot der B-Futsal-Lizenz, der neuen DFB-Futsal-Lizenz B statt, werden erstmal alle Bundesliga-interessierten Vereine können einen Trainer abstellen dafür. Der Trainer muss auch in der Bundesliga spätestens im zweiten Jahr über diese Lizenz verfügen. Das heißt, wir sehen auch, die haben halt auch ihre Zielgruppe. Also die können halt da auch schon wieder so eine gewisse Macht ausüben. Andererseits wird weil du gerade auch schon sprichst davon, dass das halt wirklich auch eine gewisse Schwelle entwickelt, ne, überhaupt reinzukommen oder auch hin zu einem gewissen Zwang, dass jetzt auch sehr starke interne Strukturen gebildet werden, sodass zum Beispiel die Community an diesem Kurs erschwert dann teilnehmen könnte, beispielsweise.
Also vielen Dank, DFB. Ich hätte gerne mitgemacht, aber ich kann nicht die Kurse unter der Woche machen. Ich kann keinen, das waren, glaube ich, fünf Wochen unter der Woche. Ich bin Vater, ich muss arbeiten. Wie soll ich das?
Bevor du jetzt emotional bist.
Ja, will ich schon.
Wo wieder mit den Kindern kommst.
Ja, aber da reg ich doch auf. Wir wollen Futsal fördern. Ja. Wir wollen die jetzt in Deutschland Trainerscheine machen wollen, dahin leiten und bauen das so eine Hürde auf.
Ja, pass auf, das ist aber schwierig für zukünftigen Bundesligisten, die jetzt ja noch in den Strukturen, die Schwelle ist da nicht so hoch, weil man könnte ja im nächsten Jahr das noch nachholen, hat aber dann nicht das Wissen vielleicht, also man kriegt da ja auch entsprechende Kompetenzen, das darf man auch nicht vergessen. Ist ja nicht so, dass das nichts bringt, so eine Trainerkursgeschichte. Aber jetzt hast du diesen Kurs primär unter der Woche geplant, komplett, und das sind viele Wochen, die da flöten gehen, ein normaler, arbeitstätiger Mensch, der nicht arbeitstätig für die Verbände ist, Ne? Der kann sich das eben nicht in seine Arbeitszeit für die Verbände reinpacken. Also Verbandssportlehrer beispielsweise sind da jetzt auch gewünscht. Die können das natürlich wunderbar in ihre Arbeitszeit
Ja, das ist
reinpacken.
super, danke, ja.
Unabhängig davon, ob die daran interessiert sind am Futsal oder sonst was, die nehmen das einfach mit, weil das halt so eine typische habituelle Praxis ist, sich dann da sein kulturelles Kapital und seine Titel mit hinzuzufügen, damit man in der Verbandsstruktur Aufstiegschancen hat. Ne? So Prätensionsverhalten würde man das nennen, soziologisch. Aber das ist natürlich massive Distinktion oder Ausgrenzung der Community, die schlussendlich das ehrenamtlich aufgebaut hat. Das ist jetzt, also ist wirklich.
Im Fußball macht das ja auch sogar Sinn, weil du sagen kannst, gut, ihr investiert in den Trainerschein, mit dem ihr später
Ja.
Geld verdient.
Ja.
Ich sehe nicht, dass man in der Futsal-Bundesliga ja mehr als man Alternativlohn verdient. Das heißt,
Nein,
ja, du
das.
verdienst da Geld, vielleicht 2 netto kriegst du raus als Trainer, 2,5,
Ja.
aber da
Aber
fallen
das
doch
ist ja.
jetzt alle über 35 schon raus, die da mehr als 2,5 netto haben. Warum soll ich das machen?
Ja, und auch ehrlicherweise hast du auch gar nicht, guck dir mal die Proportionen an, die da entstehen. Also, das hat 10 Mannschaften in der Bundesliga. Da musst du schon reinkommen, um überhaupt irgendwie an irgendeinen Geldhahn zu kommen. Mit diesem Zertifikat, mit dem Titel. Und im Fußball kannst du halt wirklich mit diesen Lizenzen dann, da verdienst du ja schon ab der Bezirksliga Kohle als Trainer.
Ja.
Also, das ist ja wirklich, das kannst du gar nicht vergleichen. Das ist eine massive Schwelle, die da aufgebaut wird. Aber es ist auch wieder eine Art. Ja, du hast gerade wirklich mit Macht wunderbar umschrieben, die da entsteht. Ja, und das ist natürlich dann, das ist ärgerlich für die Community, die da nicht dran teilnehmen kann, schlussendlich. Auch die Bundesliga-Vereine, auch unser Trainer, den wir da hinschicken. Ne, ich selbst als Landesauswahltrainer hätte ja auch teilnehmen können, theoretisch. Aber, das kann ich auch sagen, da kam auch keine Anfrage aus dem Verband. Das wird ganz klar auch für Verbandssportlehrer, die noch nie zuvor großartig was mit Futsal zu tun hatten. Die haben weder eine Auswahl großartig, also jetzt in dem Verband, wo ich jetzt, ich war ja in mehreren Verbänden tätig, du ja auch schon. Da sind ja die Verbandssportlehrer, haben ja gar nichts mit der Landesauswahl beispielsweise großartig zu tun. Und
Ja,
da, wo sie.
ist einfach am Markt vorbei. Ja, ist
Das ist
diese.
völlig, also es ist
Und Kartell, wir waren ja bei
föderalistisch
Kartell,
schwierig.
wir waren ja beim Kartell. Ja,
Ja.
das wieder ausgenutzt, du machst es verpflichtend, du brauchst eine B-Lizenz,
Ja.
sonst darfst du nicht und nutzt die Marktmacht aus. Das ist die einzige Futsal-Liga, die es gibt. Du musst da rein
Ja.
als Trainer, du musst da hin, du musst als Club da rein. Wenn du ein bisschen Geld im Futsal jetzt verdienen willst, in den nächsten Jahren musst du in die
Ja.
Bundesliga. Ja, und weil, wenn du in die Champions League willst, musst du auch in die DFB-Bundesliga.
Genau,
Da nützt
genau.
keine alternative Futsal-Liga etwas.
Genau. Außer, alle machen's. Alle würden sich abkoppeln.
Ja,
So, ne?
das ist eine Überlegung, die ich auch habe. Zum Beispiel könnte man, wir sind ja unterhalb der Bundesliga, sind es alles Amateur. Also, wenn die Bundesliga kommt, sind
Alles
alle
Amateur.
darunter Amateur, alle
Genau.
Amateurclub. Das heißt,
Genau.
niemand von denen will in die Champions League und niemand will in die Nationalmannschaft. Das heißt, einen eigenen Futsalverband für den Amateurbereich zu gründen, würde aus meiner Sicht funktionieren, weil wir da
Ja,
den
würde.
DFB überhaupt nicht benötigen. Problem sind
Genau.
Schiedsrichter. Naja, du bräuchst also das Problem, und der DFB könnte wiederum seine Marktmacht, seine Kartellmacht, sein Quasi-Kartell ausnutzen, Hallen, ja, Schiedsrichter. So, das könnte er schon Druck machen und eben auch den Spielern sagen, ja, also wenn ihr jetzt hier in diese alternative Futsalliga geht, dann dürft ihr kein Fußballverein. Das könnt ihr auch
Ja,
tun, ja. Könnt ihr also,
genau.
ich meine, es gibt zwar
Das.
eine Entscheidung über die in der Skater Union, also Eisschnelllauf. Dort
Ja,
wollte auch der
ich glaube,
Verband,
die kenne ich sogar, ja.
da gab es auch vor ein paar Jahren den Rechtsstreit, kartellrechtlich, dass man den Skatern, die in einen alternativen Verband gehen wollten, verbieten wollte, dann wieder in dem anderen Verband aufzulaufen. Das wurde auch vom Kartellrecht gekauft, kassiert, diese Entscheidung. Aber es bleibt dabei, die Hürden werden aufgebaut, du hast eine Amateurliga, die hat kein Geld für Klagen. Also wird der DFB sagen, ja, okay, ihr habt eure Amateurliga, also niemand, der da bei euch spielt, darf im DFB-System Fußball spielen.
Ja, das
Das
ist, also wie
ist.
gesagt, wenn du diese Macht hast,
Ja.
das ist einerseits gewisse Art von, also Voraussetzung für Willkür in gewisser Art und Weise, also nach Gusto, das gefällt mir nicht, das will ich nicht. Das hat dann in der Hinsicht, das durchbricht jegliche demokratische Struktur. Also wo Mehrheitsentscheide und auch sportpolitische Grundlagen, also politische, demokratische, wie bis hin zu partizipativen Ebenen. Also in der Hinsicht, und das sind alles dann schlussendlich ethisch grundsätzliche, sportethische Ebenen, die da eigentlich missachtet werden durch. Ne? Das ist jetzt ziemlich hart. Wir sind hier echt gerade hart am Wind der Sache, muss man ja auch sagen.
Ja,
Ne?
ist aber trotzdem eine theoretische Argumentation, weil wir haben ja
Ja.
eigentlich, genau, kommen wir mal zurück, warum wir eigentlich darüber
Genau,
reden,
genau.
ist ja
Du
die
hast jetzt das Kartell
Bundesliga.
wunderbar
Ja, so, jetzt haben wir
aufgezeigt.
erstmal das geklärt, aber jetzt kommen wir zum Punkt, Übertragungsrechte für die Futsal-Bundesliga,
Ja.
die dann wieder an Atlezia Sports gehen, und dann gibt es das Problem, was dürfen wir damit machen und was dürfen wir damit nicht machen.
Genau.
Und ja,
Und
jetzt.
jetzt musst du aber, und das, was ich jetzt noch hinzufügen will, weil das ist wirklich für mich ein in der Hinsicht problematisch, weil der DFB ja jetzt dadurch schlussendlich für sich einen Gewinn erzeugen könnte, ja, aber die Bundesliga nach aktuellem Stand Zentralvermarktung und gleichzeitig finanziert von den Vereinen selbst. Mhm. So, das heißt, die Vereine haben nicht mal die Möglichkeit, sich zu vermarkten, frei zu vermarkten, das heißt Kreativität, Produktivität und zu wachsen in der Hinsicht. Das ist sehr schwierig dann in diesem Modell, sodass auch Sponsoring schwieriger wird, also wirklich sich da Gelder zu holen, um als Verein das besser zu stemmen. Das heißt, der DFB, das ist ein es ist nicht mal paradox, aber es ist ein schlussendlich mit, wenn wir das mit den Erkenntnissen aus DFB Athletes, ja, mit Zentralvermarktung jetzt, mit das, was da passieren könnte, wenn es so bleibt, wenn sich das bestätigt. Wobei, das wäre dann vielleicht sogar tatsächlich der größte Skandal, ja. dass die Vereine ein absolutes Minusgeschäft da machen und damit verbunden in einer Situation sind, wo sie entmächtigt werden. Also, und sollen es trotzdem machen. Also es ist eigentlich so, die Frage ist halt, will der DFB das wirklich auf langfristig grundsätzlich gute Füße stellen? Vielleicht ist ja die Erkenntnis, erstmal machen wir Zentralvermarktung, holen ein bisschen Geld rein. Der DFB, weil das ja anscheinend gut kann mit Athletes, ja.
Ja, funktioniert ja auch, ja.
So, aber das geht ja die Bilanz bei Athletes. Ja, Athletes kriegt ja nur dann vom DFB ein bisschen Geld wahrscheinlich dafür. Aber ja,
die Forderung kriegt er dann.
Ja, genau, wahrscheinlich. Also, wer weiß auch, wie die Beteiligung des DFBs daran ist. Ne? Also, ob da wird ja was abfallen. So, weil das ja Rechte vom DFB sind, die da die Athletes ja vertritt. Aber die Frage ist halt, ob dann vielleicht, wenn der DFB den Futsal dadurch, ne, vielleicht, da müssen wir aber auch gleichzeitig sagen, wenn der DFB solche Rechte hat, dann hat er auch einerseits Macht, aber auch eine massive Verantwortung für die Entwicklung des Futsals. Das heißt, wenn die Bundesliga kommt, dann muss man den DFB in die Pflicht nehmen, ganz scharf beobachten, weil er eben diese strukturelle, rechtliche, bis hin zu, wirklich, das sind Mechanismen, das sind auch kulturelle Mechanismen, die hier eintreten, sportpolitische Mechanismen, also die haben das maximale Monopol, was das angeht. Ne? Und der Futsal muss sich da unterbuttern in der Hinsicht. Also die haben eine massive Verantwortung, dass das funktioniert. Das heißt, die
aus großer Kraft vor große Verantwortung.
Ja, das ist Spider-Man übrigens.
Spider-Man, als
Peter Parker vor seinem sterbenden Onkel Ben war das. Dann sagte er, Peter, du hast jetzt große Macht. Aber große Macht heißt, also DFB, du
ja,
hast
ist einfach so, der
Macht.
Futsal würde ja sterben ohne die Bundesliga.
So, wir machen jetzt einfach, wir transferieren Spider-Man auf den DFB, DFB. Du hast jetzt große Macht, das heißt aber auch, du hast große Verantwortung für diesen Sport. Wenn du jetzt nicht ethisch, und das ist ja eine ethische, moralische Ansage von Ben zu Peter Parker, zu seinem Neffen. Ja? Das heißt verbunden, deswegen ist Spider-Man ein Guter. So, wenn das aber jetzt bei Advetia landet.
Ja. Überleg mal. Das einfachste Problem ist zum Beispiel, was ist denn, du hast die Zweitvermarktungsrechte an der Live-Übertragung, aber was ist denn jetzt, du möchtest gerne so ein eigenes Highlight-Video erstellen, nimmst also mit einer eigenen Kamera das Video auf an 5 verschiedenen Punkten, dein eigenes Heimspiel im Futsal, wie im Castello, schön Video, und stell das bei YouTube online. So, jetzt könnte dann nämlich DFB, je nachdem, wie die Verträge ausgestaltet sind, dann sagen, ja, Moment mal, ja, ihr dürft euch natürlich selber Aufnahmen machen, das kann man ja nicht verbieten, auch medienrechtlich nicht.
Ja.
Aber, ja, ihr habt jetzt hier keine, das dürft ihr nicht. Also der FC Bayern kann auch nicht einfach die Vitora mit der Hintertorkamera aufnehmen und dann online stellen. Ja, so, das ist verboten vertraglich, ihr dürft das nicht. Wir dürfen das. Also rein medienrechtlich, wenn wir ins Stadion, in die Halle gehen, nehmen als Nicht-Vertragspartner ein Spiel auf, und das geht auch für jedes Fußballstadion.
Du deswegen macht das Fortuna ja auch, ne?
Ja, dann hätten wir auch unser Analysevideo ohne Probleme benutzen können, weil das Bildrecht gehört
ist
uns.
Dann bei uns.
Das Einzige, es gibt Persönlichkeitsrechte, die dann dagegen sprechen könnten, aber bei öffentlichen Spielen, gerade Nationalmannschaft, ist das Medienrecht über Persönlichkeitsrecht, weil sich die Spieler ja sowieso selbstständig in diesen Stream sowieso begeben.
Ja,
Und nur mal so, aber der eigene Verein dürfte es nicht. Also es könnte dann wirklich sein, dass Athletia Fortuna oder MCA Sennestadt abmahnt, weil man ein eigenes Emotion-Video mit eigenen Szenen aus dem Spiel online stellt. Man ist damit ja schon Inhaber dieser Mediendateien, aber der Lizenzvertrag verbietet, dass man diese Highlights online stellen darf.
Genau. Du kannst das vielleicht für deine eigene Analyse intern verwenden. Genau. Also da spricht nichts gegen. Aber sobald du das zu einem Werbezweck nutzt, und das ist dann halt Social Media, YouTube, Hast du da, kommst du da in einen Rahmen, weil du ja auch als kommerzielles Unternehmen wahrscheinlich oder auch als Verein, der halt mit Geld und arbeitet in der Hinsicht, also sagen wir mal einfach mal kommerziell und du bist monetär und du machst das zu einem gewissen Zweck. Mhm. Und Sport treiben heißt dann einfach professionell Sport treiben mit Geld und das heißt, du willst Geld generieren, anders geht's halt nicht. Ja, aber dann wird dir genau dieser Kanal abgezapft. Also, und das ist ja der in gewisser Art und Weise der Wahnsinn dahinter. Ja, also, dass das wirklich durch so eine Monopolstellung, die jetzt ja bei der Nationalmannschaft anscheinend besteht, aktuell. So. Und dass, wenn das übertragen wird, und so sieht es ja in den aktuellen Richtlinien aus, auf die Bundesliga, dass du dann genau dieses System weiterfahren kannst und die Vereine eigentlich, ich hätte es schon jetzt gerade schon fast vulgär genannt, aber sie sind richtig in den Popo damit. Weißt du, wie ich meine, ne? Mhm. So, also, das ist wirklich. In der Hinsicht muss man sich Überlegungen machen als Verein, wie man das mit dem DFB aushandelt und da auch entsprechend versucht, in Konsens zu kommen, genauso wie wir es jetzt gerade versuchen, mit dem DFB in Konsens zu kommen, damit wir aktuell machen das ohne monetäre Zwecke. Wir wollen einfach verdammt nochmal den Futsal in Deutschland irgendwie verständlicher machen, mit dem, was wir an minimalen Mitteln bei uns haben, ehrenamtlich, Zeit investieren. Also wir sitzen hier gerade und machen das einfach nur aus Freude und aus
Freitagabend um 7.
Ja, wir machen das aus einem philosophischen Grund, aus der Liebe zur Weisheit. Philo ist die Liebe und Sophia ist die Weisheit. Irgendwie, wir machen das einfach aus Liebe zum Sport. Philo Sportus oder wie das heißt, ne? Keine Ahnung, ich kann das ja nicht.
Hast du gut gesagt, ja.
Ja, das ist ja irgendwie in der Hinsicht das hat einfach einen inneren, intrinsischen Zweck für alle. Wir wollen einfach teilen. Wir sind in einer Community, wir nehmen das ernst. Und das wird alles dann, wenn eine Bundesliga stattfindet, ja, ad acta gelegt. Mhm. Aktuell darf Fortuna Düsseldorf alles aufzeichnen, alles machen. Sennestadt, wir dürfen alles aufzeichnen, alles machen. Weil es keine Zentralvermarktung seitens DFB etc. gibt. Allerdings muss man auch sagen, die deutsche Meisterschaft wurde auch schon zentral vermarktet. Da wurde auch erst gesagt, dass die Videos werden für euch zur Verfügung gestellt zu Analysezwecken. Und erst im Nachgang, als alles produziert wurde, wurde gesagt, jetzt dürft ihr unter bestimmten Bedingungen Inhalte nutzen. Aber das war dann schon Wochen später. Auch das könnte ja kommen, dass du in der Zentralvermarktung der Bundesliga heißt, ja, also die Highlights darfst du dann aber erst 2 Wochen später zeigen. Dann kannst du vielleicht ein Saison-Highlight-Video machen, was wunderbar ist. Aber du bist nicht up-to-date. Die haben halt den ganzen Markt schon abgegrast, weil das ist halt entscheidend, dass du live bist einerseits. Mhm. Das ist wichtig. Und dass du wirklich auch im Laufe der Woche oder ein paar Tage später oder am selben Tag die Highlights präsentieren kannst. Und da ist all das, da wirst du gekappt. Das darfst du alles
nicht. Dann gehst auf TikTok, da gibt es keinen Algorithmus, der die Videos rausfiltert wahrscheinlich. genau, das haben wir auch vergessen, weil in dem einen Interview von Athletiasport-Chef
Lukas nennen wir ihn jetzt einfach, Lukas.
Lukas, hey, ja, Lukas, wenn du uns hörst, bitte lass uns mal wieder unser Video zu, bitte Klumpe.
Genau, lass mal ein Interview mit ihm machen. Ja. Also lass mal für ein Interview anfragen. Ja. Interview anfragen.
Okay, das ist gut, mach ich mal.
Das wäre doch mal super. Podcast, also wenn wir ihn kriegen, Klumpe, weil...
Ja, vielleicht kann er was gerade rücken. In dem anderen Podcast hat er sich ganz nett angehört. Und es ist nämlich so, dass der YouTube-Algorithmus, also deshalb sind die überhaupt auf unser Analysevideo gestoßen, filtert die Farbinformation durchschnittlich pro Bild und verarbeitet die im System. Und daher kommt YouTube, und er meinte nämlich damals dann, dass der Algorithmus besser ist als der von Facebook. Und ich nehme mal an, bei TikTok gibt es sowas überhaupt nicht. Und bei Instagram würde ich jetzt auch nicht denken, dass die Analyse-Software so gut sein muss. Gehört ja auch zu Facebook. Also von daher kann sein, dass das dieselbe Software ist. Aber die bei YouTube wäre halt sehr, sehr gut. Und die kann sogar Nee, also, wie ist das? Genau, die ist schon gut und die erkennt eben Videos wie bei uns, die unverarbeitet sind. Und es gibt aber noch eine weitere Software oder neue Erweiterung, die kann dann sogar gespiegelte Videos mit Falschfarben und verlangsamt und schneller dann erkennen. Mhm. Weil das ja auch wieder an sich das Medienbild verzerrt. Ja. Und das kann wohl diese Software von YouTube sehr, sehr gut. Deshalb ist YouTube sehr, sehr gut, um Content aufzuspüren. Ja, so das.
Ja, also müssen wir sagen, das ist wahrscheinlich, also laut dem Interview war es ja auch irgendwie der beste Algorithmus, vereinfacht gesagt, ne?
Genau.
Aber ich habe am Anfang gesagt, dass irgendwie mit dieser Algorithmus-These passt nicht, weil nicht alles wurde gelöscht. Es wurde nur erstmal das eine Video gelöscht.
Ja, ja, nee, die haben auch dann gesagt, dass sie manuell manchmal reingehen. Genau. Es ging nur darum, warum findet YouTube überhaupt die Verwendung eines Videos auf einem anderen Kanal. Ja, und dann wird das eben angezeigt, dass diese Content-ID, Achtung, hier, ihr Content wurde woanders jetzt gezeigt mit einer Runde. So, darum geht's halt, ne? Wie machen die das?
Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wenn du das in der Bundesliga hast, dass du einfach direkt gesperrt wirst dann ja, richtig, ist, genau. ist Ende im Gelände. Dann kann, es kann dazu führen, das ist auch wichtig zu wissen, wenn du einen YouTube-Kanal hast, der eminent wichtig ist. Also der wird für Bundesligisten einer der eminenten, wichtigen Absolut, Medienkanäle. Klar, ja. So, das kann sein, wenn du dich da in der Hinsicht einfach, na, also du kannst dich auch, wir merken es ja, du kannst dich auch rechtlich korrekt verhalten, aus deiner Sicht. Mhm. Aber dann kann es sein, dass YouTube, dein Kanal, das gibt dann Strikes und dass dein Kanal komplett gelöscht wird. Und richtig, damit verbunden, ja. Damit verbunden verlierst du eigentlich Existenz medial. Und das ist eminent wichtig für einen Futsalverein, der professionell arbeitet. Und das ist, kann, das kann eine Zentralvermarktung in einer Verknüpfung mit Atletia am Ende mit so einem Algorithmus, der, wie gesagt, ich hoffe, wir stoßen da auch einen Stein an beim DFB für den Futsal. Vielleicht wird das ja diskutiert. Also wir haben ja wirklich gut argumentiert. Aber ja, das kann dazu führen, dass, dass wirklich da massive Probleme kommen, um den Futsal zu vermarkten auf Vereinsbasis und damit verbunden Probleme kriegen, dass Vereine überhaupt sich
ja, vor allen Dingen außerhalb des Futsals generierst du mit diesen Zentralvermarktungseinnahmen ein, doch relativ viel mehr Geld als mit Sponsoreinnahmen. Ja. Und ich, so wie ich das mitbekommen habe, reden wir hier von ein paar tausend Euro im Jahr. Ja, also jeder Sponsor in der Futsal-Bundesliga im ersten, zweiten, dritten Jahr wird mehr über Sponsoring und Zuschauereinnahmen da reinstecken als Medien. Deshalb würde ich persönlich sagen, jeder Club sich selbst vermarkten, um die eigenen YouTube-Channels aufzubauen, die eigenen Facebook-Seiten aufzubauen mit Leuten. Was nützt denn, wenn Follower dem DFB-Kanal folgen, aber nicht den einzelnen Futsal-Kanälen? Also ich würde auch sagen, da die erwarteten Einnahmen über diese Lizenzrechte sehr, sehr gering sind, lieber den Content freie Verfügbarkeit haben über eigene Streams, weil auch im eigenen Stream kann ich ja Sponsoren einbinden. Ja, und dann kann ich einen extra eigenen Stream-Sponsor mir suchen, der vielleicht nicht mehr gibt als die Zentralvermarktung, aber dieses Loch ausgleicht. Also ökonomisch bin ich auch dafür, jetzt auch nach den Erfahrungen mit DFB Atletia. Ja. Ganz klar von mir, nein, keine Zentralvermarktung online der Streamings. Aber das kann, soll jeder Club für sich selber machen. Die können ja auch in der DFB, kann ja auf seinem Kanal das machen, aber jeder Club kann da selber sich noch einen Stream organisieren und soll nicht daran gehindert werden, sich eigenes Bildmaterial zu generieren und auch Bildmaterial später verwenden zu dürfen, um die eigenen YouTube-Channel selber aufzubauen. Punkt.
Ja, also mein Plädoyer würde dem aus einer anderen Perspektive genauso geäußert werden, weil ich bin ja, ich führe ja immer den Begriff Kultur mit ein, Futsalkultur, die sich wirklich von der Potenz her entwickeln kann, dass, und wenn der DFB die Verantwortung auf die Vereine überträgt, das zu stemmen, dann muss eigentlich auch die Vermarktung damit verbunden, vereinsspezifisch, damit sie frei dort agieren können und damit sich eine Kultur entwickeln kann, weil sonst reproduzieren wir nur die Machtverhältnisse und die Ungleichheiten des Fußballs, weil wir uns da beim DFB noch, das wissen wir auch, der Futsal hat dort, ich habe ja Organigramm da studiert jetzt, da findest du alles, aber im Organigramm eines DFBs und egal wo du recherchierst, findest du, wenn du Verbandsstruktur beobachtest, du findest diese Futsalkommission, aber du hast keine demokratisch fundierte Struktur für den Futsal vorzufinden. Du hast einen Bereich Mädchen-Frauen-Fußball, wo alle Landesverbände drin sind, aber warum hast du nicht so einen Bereich, wo alle Landesverbände drin sind für den Futsal? Das hast du nicht. Du hast eine, ich will es jetzt vorsichtig ausdrücken, eine vielleicht nicht ganz nachvollziehbar zusammengestellte Futsalkommission von, da wo sogar im Verein, also Heiko Fröhlich drin sitzt, weil der ist in einem Verein tätig, oder ist Vereinschef, vereinfacht gesagt, dann hast du da Leute drin, die vielleicht nicht ganz nachvollziehbar demokratisch, föderalistisch da drin sitzen. Du hast eigentlich gar keine saubere Struktur für den Futsal im DFB. Du bist eigentlich nur in der Struktur des Fußballs irgendwie Mitläufer, vielleicht ein Randprodukt oder der untere Bereich des Körpers, wo das rauskommt. Es ist einfach in der Hinsicht für die Kulturentwicklung einer Sportart wirklich absolut notwendig, eine eigene Vermarktung für den Sport zu finden, die nicht an diesem Fußballsystem gekoppelt sein kann. Also es wäre der Optimalfall. Du kannst, natürlich gibt es auch produktive Prozesse und Wachstum, wenn du an diesem Fußballsystem gekoppelt bist. Ich habe ja gerade davon gesprochen, wenn der DFB damit was generiert und dann verteilt. So, das wäre natürlich top. Ein Verteilungssystem und dann entsprechend Gewinne einfach prozentual an die gleichmäßig zu verteilen. Das wäre natürlich top. Aber das ist jetzt gerade nicht, das ist kein Thema. Also wir reden hier tatsächlich von der Zentralvermarktung, weil der DFB guckt über Atletia, dass er da irgendwie Geld eintreibt. Aber du sagst es aus ökonomischer Sicht, ich sage es aus kultureller Sicht, aus sozialwissenschaftlicher Sicht, in der Hinsicht auf jeden Fall massiv notwendig, dass die Vereine auf eigenem Bein stehen können, eine eigene Vermarktung haben, um das auch ökonomisch zu gewährleisten, aber damit verbunden auch ein Wachstumspotenzial, eine Freiheit haben, ihren Raum, ihren sozialen Raum damit zu verknüpfen. Für die allein in der eigenen Stadt, wenn du da nicht selbst vermarkten kannst, wenn du da nicht mit Bildern vom DFB kommen kannst oder nur begrenzt als Zweitrecht, dann hast du sogar in deinem eigenen Nahraum, in deiner Kommune, in deiner Stadt massive Einschränkungen, überhaupt da Werbung zu machen. Dann wird auch die Stadt und alle, die dir Unterstützer vielleicht da sind, auch die Politik in deinem Raum, die kann dich gar nicht unterstützen, weil sie schlussendlich nicht mal ein Logo richtig verwenden darf. Hm. Also vereinfacht gesagt. Und das sind so Hürden und Hindernisse. Ich frage mich, ob die wirklich bedacht werden. Oder ob das wirklich vielleicht auch, ne, hier Peter-Prinzip, kamen wir auch schon mal drauf, am Ende Entscheider sind, die am Ende des Tages einfach...
Beförderung bis zur Unfähigkeit, meinst du, ja, Peter-Prinzip?
Ja, aber gut, es gibt ja auch eine wunderbare Studie.
Ich glaube, es liegt so immer so ein Zwischenweg, das ist einmal am Anfang das Vermarktungspotenzial von Futsal überschätzt zu haben. Es kommt Corona dazu, das konnte gar keiner wissen. Und es kommt dazu, diese zu penetrante Orientierung an Vorgaben des Fußballs und die nicht reflektiert werden im Lichte von Futsal, was ist eigentlich für Futsal jetzt besser? Und irgendwie denkt man eben, ja, so eine Bundesliga, die muss eine Zentralvermarktung haben, die erstmal auch, da gab es ja auch kartellrechtliche Entscheidungen dazu, auch kartellrechtlich nicht sauber ist, eine Zentralvermarktung, weil das auch wieder eine Marktmacht aufbaut. Und hier, unabhängig von der rechtlichen Komponente, ist es wirklich, das sind Wachstumsvereine. Die müssen wachsen und die haben auch gar keine Power, die haben keine Anwälte. Also wir bei Fortuna haben vielleicht noch den Glück, dass wir dann mal die Rechtsabteilung von Fortuna einschalten könnten. Aber wir denken an euch oder auch an alle anderen, ja fast alle anderen Clubs, die da in der Bundesliga vielleicht sind, die solche Rechtsabteilung nicht haben. Also wie will ich denn dann gegen so einen Athlet da vorgehen, wenn die mir so eine Nachricht da schicken? Das kann ich einfach nicht.
Und du musst natürlich sagen, jetzt unabhängig davon, ob du eine Rechtsabteilung hast, ist auch die Frage, ob das Sinn macht für den Verein, sich ökonomisch da einzuschalten. Ne? Weil der Futsal jetzt nicht die größte Abteilung ist mit dem größten Gewinn. Ne? Also so vereinfacht gesagt, du bist halt auch im Fußballverein.
Haben, richtig.
Genau, da willst du dich auch, da denkt sich die Rechtsabteilung auch, also was wollt ihr denn? Geht doch Touren. So, also vereinfacht gesagt, vielleicht. Ne, das ist halt auch wieder ein ökonomischer Aufwand für einen Verein, das kann Verlust bringen, da musst du auch eine gewisse Rechtssicherheit haben. Du brauchst eine Rechtssicherheit in diesem Sportsystem, die hast du unter diesen Bedingungen halt erstmal nicht, weil du kannst dich auch nicht zur Wehr setzen rechtlich, weil du sonst massiv ökonomisch investieren musst. Das ist das Problem, wo wir gerade vorstehen. Und was mir ist gerade wieder aus dem Sinn gekommen, weil du sprachst gerade von Corona. Wir haben ja unsere Aufnahme vom DFB genommen, auch aus dem Grund, weil wir nicht in der Halle sein konnten, um aufzuzeichnen. So, das wäre nämlich möglich. Ich hätte mir selbst aufgezeichnet, also das wäre dann absolut rein, wie du schon sagtest.
Genau.
Aber das muss doch auch mal berücksichtigt werden, dass wir auch gar keine andere Möglichkeit hatten, als diese Aufzeichnung zu nutzen. Und nochmal, es waren nur in unserem Beitrag 3% und es waren 2,5%.
Wir hatten ein Monopol. An dem Tag ein Monopol auf die Übertragung. Keiner konnte rein, keiner konnte raus, keiner kann sich das sonst anschauen.
Das ist unethisch in gewisser Art und Weise. Ne? Das ist moralisch in der Hinsicht fragwürdig. Und der DFB agiert hier, wenn wir uns den DFB als föderalistisch sportlichen Verband sehen, ja, da ist der Wunsch, wirklich eine riesen Lücke, die klafft zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Na, also muss man einfach auch sagen.
Ja, wollen wir zusammenfassen, was wir uns vielleicht wünschen? Ja, man kann ja nur als Wunsch, man kann es als Wunsch also einmal wünsche ich
mir, Wirklichkeit haben wir festgestellt.
Ja, genau. Wir wünschen uns natürlich, dass der DFB jetzt in unserem Fall erstmal für das Analysevideo vielleicht sagt, ich finde super, was ihr macht. Das ist wichtig für den Futsalsport, das dürft ihr jetzt machen bei dem Video und auch in Zukunft, das ist kein Problem. Ja. Und ich würde mir eben auch wünschen, dass man das nochmal überdenkt für die Futsal-Bundesliga, die ganze Medienrechte-Sache oder Zentralvermarktung und mehr für den Futsalsport reflektiert, da die aus meiner Sicht die Gegebenheiten und auch die Anforderungen der Clubs ganz andere sind als bei einer Fußball-Bundesliga oder bei einer Frauenfußball-Bundesliga. Wir sind viel mehr im Wachstum und die Clubs brauchen überhaupt erstmal Follower auf ihren Seiten und die gibt es nur mit Streams. Und wenn der Stream, wenn jeder seinen eigenen Livestream auf YouTube verbreiten darf, dann geht das ganz, ganz schnell.
Ja. Mit dem Logo vom DFB. Und der DFB, also es geht ja auch darum, einfach eine Kooperation zu starten. Der DFB haut alles raus, was er kann. Mhm. Vereine, also es geht halt um eine gewisse Gleichberechtigung, weil sonst und auch gewisse Gleichstellung in dieser Ebene.
Ja.
Weil sonst, du musst einfach auch schlussendlich alle die gleichen Chancen, den gleichen Chancen gewähren und ermöglichen, eine Chancengleichheit ermöglichen, sodass halt diese Monopolstellung nicht missbraucht werden kann zu anderen Zwecken, die zum Beispiel durch so Partnerunternehmen wie Atletia vielleicht nicht förderlich für den Sport sind. Wobei das, wie gesagt, das können wir in der Hinsicht nochmal, der DFB hat die massive Macht für den Futsal. Und wir wünschen uns einfach, dass damit verantwortlich, reflektiert, mit umgegangen wird,
für den Sport.
Sport gefördert wird.
Für genau. die Community, so. Für den Sport,
genau. genau. Und das hat uns unsere Analyse einfach jetzt nochmal bewusst gemacht, dass wir da wirklich Mechanismen sehen, die am Ende des Tages so weiter fortgeführt werden könnten, so wie es aktuell aussieht, bis in die Bundesliga. Und dann ist nicht nur Mr. Futsal, sondern auch alle Vereine, die versuchen zu wachsen. Und wir haben ja nicht mal den kommerziellen Zweck. Ja. Und da können die anderen Vereine nicht mal weder ehrenamtlich noch kommerziell was medial anfangen. Das ist.
Wieso? Ich wollte jetzt eigentlich Multi-Dollar-Unternehmen aus Mr. Futsal machen, nicht? Schade. Okay, dann habe ich das hier mit aufgegeben. Schade, okay.
Ja. Ja. Nee, aber.
Okay, ja, dann sind wir anderthalb Stunden medienrechtliche Analyse, sehr gut, finde ich nicht schlecht, aber dann halten wir die Wünsche fest. Ich meine, letztendlich wollen wir alle den Futsal wachsen, genau. So, oder? Dass es darum geht.
Ja, und wir halten die, also wir wünschen, also was ich nochmal zum Abschluss sagen will, ist, wir hoffen natürlich auch, dass wir unsere Analyse, so wie sie auch jetzt produziert wurde, auch noch hochladen dürfen. Das ist ja unser Wunsch auch am Ende des Tages. Vielleicht für unseren kleinen Beitrag, den wir jetzt dann leisten können, im aktuellen Zustand des Futsals, dass wir einfach, weil wir uns unser Recht reflektiert haben und eigentlich argumentativ absolut sicher sind, und wir sind auf Konsens aus und wünschen eigentlich am Ende, du hast es ja ausgedrückt, einerseits da, so, dass wir sagen, wie dürfen wir das in Zukunft machen? Aber unser aktuelles Video, wir würden es einfach am liebsten gerne einfach hochladen, weil wir da alles beachtet haben.
Das ist noch hochgeladen, das ist noch da, es muss noch freigeschaltet werden.
Ja, genau, freigeschaltet werden. Also genau,
das ist noch da.
Ja, genau. Also. Genau. Und dann verbunden, das wäre natürlich jetzt kurzfristig erstmal für uns ein schönes, positives Zeichen,
genau.
Ne, wenn das wieder hochgehen könnte.
Und wir hoffen, wir haben allen etwas mehr medienrechtlichen Input gegeben, auch gerade mit Blick auf die Bundesliga und
auch gezeigt,
dass dieses Problem, was wir gerade haben, eben auch bestimmte Entfaltung hat und Relevanz hat für die Bundesliga eventuell, weil dann, wenn dann auch die Post oder die E-Mail von DFB Athletia ins Haus wedelt, tja, schauen wir mal. Gut, ja, Sebastian.
Ja.
Dann macht ihr mal ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns vielleicht mal wieder zu einer Analyse auch.
Schauen wir mal. Ja, vielleicht sind wir schlauer schon beim nächsten Podcast, richtig. Wer weiß. Und dann kannst du das vielleicht mit Christian oder sowas, der dann vielleicht auch mal wieder dran ist mit dem Body-Podcast, der sich dann da zur Verfügung stellt. Vielleicht könnt ihr das da diskutieren. Vielleicht sind wir einfach schlauer. Und wir können, das Schöne ist, wir haben jetzt trotz futsalfreier Zeit einen gewissen Spannungspegel, der futsalspezifisch ist.
Vor uns, richtig.
Ganz cool. In diesem Sinne wünsche ich dir auch ein schönes Wochenende jetzt und allen Zuhörern. Ich glaube, das wird ja Sonntag hochgehen hier.
Ja.
Ne? Schönen Sonntag, schönen Montag, schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund, bleibt entspannt bei dem ganzen Bierwar da draußen.
Genau. Danke alle Zuhörer, danke Sebastian. Ciao.
Ciao, danke.